Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Liebe Gäste des Geisterbahnhörer, erstmal herzlich willkommen zu dieser Folge. Auch heute wieder stellen wir euch ein Hörbuch vor aus dem Thalia Hörbuch-Abo, die uns zurzeit freundlich unterstützen und uns ein bisschen helfen dabei, dass wir diesen Podcast weitermachen können. Das Thalia Hörbuch-Abo ist übrigens ein Abo, wo über 50.000 Titel zur Verfügung stehen, also Bestseller, Neuheiten, und ich glaube, da wird jeder fündig, und auch Nils, unser Nils, ist fündig geworden und er stellt diesmal ein Hörbuch vor und wir sind alle gespannt und hören mal rein, was er uns denn heute präsentieren wird. Nils?
Guten Tag, mein Name ist Nils Bokelberg.
Hallo zusammen, ich habe ein Hörbuch für euch von Rutger Bregmann, das mir sehr gut gefallen hat und das ich sehr gerne zum Einschlafen höre, das ich auch jetzt tatsächlich schon zweimal durchgehört habe. Das heißt Im Grunde gut. Der Untertitel ist Eine neue Geschichte der Menschheit und es ist ungekürzt, man hört das ganze Buch und es ist ein Sachbuch und es ist keine Utopie, aber Bregmann, der Autor, schreibt da und begründet sehr plausibel, warum die Menschen gar nicht so böse sind, wie wir immer alle denken. Wir haben uns ja alle relativ gut darin eingerichtet, im Glauben zu sagen, dass die Menschheit eigentlich zum Scheitern verurteilt ist und dass wir einfach alle zum großen Teil scheiße sind, und Rutger Bregmann legt sehr deutlich dar, warum wir nicht so hoffnungslos sind, warum es noch eine Hoffnung für die Menschheit gibt. Es gibt sehr viele interessante Fälle, die er da beschreibt. Einer zum Beispiel, den reiß ich kurz an, Herr der Fliegen, kennen wir alle, den Roman, der quasi besagt, wenn Jugendliche oder überhaupt Menschen irgendwo gefangen sind, dann gehen so die Kämpfe um die Deutungshoheit los und so. Und er erzählt eine wahre Geschichte als Gegensatz dazu von Jugendlichen, die mal auf einer Insel gestrandet sind in der Nähe von Australien und dann zusammengehalten haben und dadurch das auch überlebt haben und es auch wieder nach Hause geschafft haben. Also lauter solche Beispiele, dass es eben doch einen menschlichen Zusammenhalt gibt, werden in diesem Buch ganz anschaulich erzählt von diesem Autor aus dem wunderschönen Renesse in Holland. Und deswegen kann ich euch das wirklich sehr, sehr empfehlen. Hört euch das mal an. Es ist wirklich, also ich habe mich danach wirklich besser gefühlt und konnte wunderbar einschlafen. Deswegen meine Empfehlung, Im Grunde gut, von Rutger Bregmann. Ein sehr schönes Hörbuch.
Wenn ihr also auch jetzt so gut einschlafen möchtet wie Nils, dann schaut euch das Thalia Hörbuch aber nochmal an. Wenn ihr über den Link in der Beschreibung dieser Folge klickt, dann kriegt ihr die ersten 30 Tage kostenlos. Danach kostet das Hörbuch aber 9,95 im Monat. Dafür bekommt ihr mindestens ein Hörbuch pro Monat. Das ist eine sehr feine Sache, weil auch die Credits, die ihr da bekommt für die Hörbücher, die verfallen für 3 Jahre nicht, selbst wenn ihr das Hörbuch-Abo gekündigt habt. Und was ich sehr cool finde, ist, dass ihr das nicht nur on- und offline in der Tolino-App hören könnt, eure Hörbücher, sondern diese auch als MP3s runterladen könnt und auf allen möglichen Geräten abspielen könnt, die irgendwie MP3s spielen können. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Hörbuch-Abo und jetzt noch viel mehr Spaß mit
Gästeliste
Geisterbahn.
Positive Menschenbahn.
Gästeliste Geisterbahn.
Gästeliste Geisterbahn, heute mal wieder aus dem Äther, aus dem Hubschrauber. Wir fliegen über eure Ohren und wir schmeißen ab Soundpakete, die ihr euch in die Ohren reintut, weißt du?
Ah, cool.
Und den Flieger, den fliegt natürlich Nils Bogeberg, ist ein alter Piloten. Man kann schon sagen, ist ein aller Pilotenarsch. Also wird in der Szene auch gerne mal der alte Pilotensack genannt.
Jo, denn ich bin hier der, der am längsten Erfahrung mit dem dicken Knüppel zwischen seinen Beinen hat.
Und der Herm, der ist einfach einer der Flügelblätter. Oder wie heißen die Dinger?
Rotoren.
Rotoren.
Ich bin Flügelblatt, richtig.
Auch so ein Wort, was man nicht so oft sagt.
Aber Rotor ist glaube ich, alle, also quasi das ganze Ding. Und die einzelnen Dinger, Lamellen sind die Flügelblätter.
Ich stelle mir gerade vor, Nils, dass wenn man...
Es sind Rotorblätter.
Warte mal kurz, die Situation ist ein bisschen konstruiert, aber ich stelle mir gerade vor, wie, und zusätzlich zu dem, was du gerade gesagt hast mit Lamellen, ich glaube, ne, wenn man, schau mal vor, du bist auf einem Flughafen und aus irgendeinem Grund, Herm und ich haben eine Tour, die laufen da rum und wir kennen dich noch gar nicht in einem Paralleluniversum, dass du so angelehnt an so einen Hubschrauber, so einem Piloten das erzählst, das ist meine Vorstellung. Das Einzige, was man so aufschnappt.
Naja, ich glaube, das sind Rotorblätter, Lamellen, ich glaube, man nennt die nochmal.
Und okay, wow, ich bin ein bisschen abgedriftet mit der.
Ich stelle mir aber eher vor, dass ich in so einer Air Force Bomberjacke an den Hubschrauber gelehnt stehe, so mit dem Rücken am Hubschrauber, die Arme so verschränkt,
Pilotenbrille
so runter.
Ja, klar, und du kaust noch so ein Stück Heu.
Und ihr kommt so vorbei mit eurer Gruppe und ich zeig nur so nach oben und sag so, Rotorblätter.
Genau, und F's dann so normale Flugzeuge nach Auftrieb. Ich muss erst ganz schnell fahren, damit ich. Nee, bei mir zack, hoch geht's. Mit so, du machst immer das, dein Move aus, so mit dem Finger nach oben zeigen. Aber es ist natürlich eine Top Gun, Merch-Jacke, die du vom Junkie gekriegt hast.
Und am Schluss zwinker ich der Gruppe noch so zu, also Ladies. Und dann steige ich in den Hubschrauber und dann hüpft der nur so ein paar Meter weit.
Nee, du steigst dann ein und dann. Passiert einfach gar nichts, aber die Gruppe bleibt einfach trotzdem super lange noch da.
Ja.
So, und dann kommt irgendwie der Flug, ah, oh, Nils, Mann, schon wieder, jetzt geh endlich mal rein, ich hab gesagt, du sollst den Boden sauber machen.
Ja, nee, man sieht dann so, wie ich mich so hinter dem Hubschrauber so ein bisschen so halb verstecke hinter dem Hubschrauber und die Rotor, genau. Und den Rotor so mit der Hand so anschubse, genau. Und dazu so Geräusche macht.
Genau. Sehr gut. Ich habe komplett den Überblick verloren, worum es hier eigentlich gerade geht.
Es ging um, ich habe, glaube ich, einen ganz weirden Einstieg gehabt mit, wir sind der Hubschrauber, der über eure Ohren fliegt. Und dann haben Nils und ich halt einfach eine kleine Impro-Nummer draus gemacht. Ja, okay, du bist cool. Da, du lässt da lachen mit mittlerweile, du bist da so ein bisschen
so außer
Übung, habe ich das Gefühl. Nee, und der Podcast leidet auch drunter.
Ich habe einen neuen Vertrag einfach, Leute. Also mein Management hat einen neuen Vertrag ausgehandelt und da ist auch, ich muss nicht mehr so viel liefern, aber ich krieg mehr Geld. Weniger,
zusammenfassend auf Minuten verkauft. Finde ich auch gut.
Was? Du hast weniger Wörter verkauft wahrscheinlich. Wort pro Podcast ist jetzt die neue Einheit, mit der man Verhandlungen macht.
Ja, und wenn euch zu Hause, wenn euch jemand anruft und fragt, welchen Podcast sie hört, wie viele Wörter pro Podcast sie hört, sagt bitte Gäste, dass die Geister waren. Denn jetzt rufen gerade wieder die Marktforschungsinstitute an.
Ah, ja.
So, und dann.
Das gilt auch für euch Hackies da draußen, ne? Ja, also auch die Hackis holen wir ins Boot. Hatten wir das nicht auch am Anfang, dass wir auch meinten, Barneys, so ganz am Anfang, im ersten Jahr, wo wir auch so meinten, wir machen auch so,
das hängt immer, kommt
auch wieder was wir erfunden haben, ja?
Absolut.
Ja. Barneys. Das ist schon das innovativste Podcast, hat mal wieder, ja, man kann schon sagen, den Weg geebnet, die Straße geteert, den Weg nach Rom gestampft in den Boden.
Die goldenen Rotorblätter ausgefahren. Ja.
Das wäre ein guter Preisname, das goldene Rotorblatt.
Es gibt
für so eine Fliegernummer.
Ja, gibt doch bestimmt so einen Hubschrauberwettbewerb, wo
was machen die da?
Die schrauben Hub um die Wette.
Ja.
Und da wer gewinnt, wer am meisten Hub schraubt in der kürzesten Zeit, der kriegt das goldene Rotorblatt.
Eigentlich ist Hubschrauber schon irgendwie ein witziges Wort ein bisschen, ne? Hubschraub. Ja. So dieses so, Hub, das ist auch dieses Wort, dieses so.
Habt ihr?
Ja, man hebt sich ja in die Luft, ne? Hub, der Hub.
Ah,
aber das kommt passiert doch, durch ein Schrauben.
Aber kommt das nicht so von Hubraum? Ist so
ja,
von Hub?
Aber,
Hub ist doch nicht von Heben abgeleitet, oder?
Ich glaube schon. Aber wenn du so fragst, glaube ich es nicht.
Aber Hub ist ja, also Hub wäre ja.
Ich hub den Schrauber.
Ja, ja.
Ja,
klar, also nur die Vergangenheitsform.
Oh, der Autoren Nils mit Seidenschal ist mal wieder.
Die dritte Fall Vergangenheit erhub.
Nominativ Klammerbös heißt das.
Aber wieso sollte das diese Form haben? Wieso sollte das Hub Im Hubraum.
Naja, weil es,
weil es ist ja eine Bezeichnung für etwas, was passiert, nicht für etwas, was passiert ist.
Das Vehikel, ja, in diesem Falle die Kabine, wird in den in die Luft gehoben und dies passiert durch eine schraubende Bewegung der Rotorblätter. Ja. Deswegen ist das ein Hubschrauber.
Aber wieso heißt es dann nicht Hebschrauber?
Also ich bin hier gerade auf der Seite wissen.de. Da sind nur ungefähr 17 Werbeanzeigen, deswegen glaube ich, ist sie seriös. Und hier steht Hubschrauber. Das Wort ist eine Zusammensetzung aus Hub als Ableitung von Heben und Schrauber in Anlehnung an den schraubenartigen Propeller des Flugobjekts.
Oh, ist das ein gutes Gefühl. Oh.
Aber ist dann der Hubraum, ist dann der Hubraum, weil der Zylinder im Hubraum gehoben wird.
Aber wieso ist es, wieso ist es die Vergangenheitsform? Wieso, das macht mich so wahnsinnig. Wieso ist es nicht?
Ja, weil immer wenn du siehst, dass ein Hubschrauber in der Luft ist, ist der schon, hat er sich schon in die Luft gehoben. Das ist ja auch scheißegal, ob das Sinn macht oder nicht. Hauptsache ist, ich habe recht.
Ja, du hast recht, Donny. Donny hat recht.
Oh, das wäre so ein Mario Barth T-Shirt, oder? Scheißegal, ob Sinn macht. Hauptsache, ich habe recht und meine Ruhe.
Und da, meine, nee, bei ihm ist auch, meine Freundin hat immer recht, auch wenn sie nicht recht hat oder so.
Muss ja, dann habe ich meine Ruhe, wa? Gott, wir wären die schlechtesten Autoren aller Zeiten für Mario Barth-Merch, so viel zu lange Sätze, so. so mega, so ein ganzer Textabsatz, so. Hauptsache, meine Freundin ist ruhig, lässt der Fernbedienung auf dem Fernseher stehen und ich hab meine Ruhe. Weißt du, was ich meine? Fragezeichen, lass mal eine Wurst grillen, Punkt. Und das ist so der, und das alles so, die sind so in dieser handschriftlichen Art, weißt du, so
live
so
im Olympiastadion. Ja.
Ich bin oder bei Elton, die schlechtesten Merch aller Zeiten wäre ein gutes Thema so. Anstatt einfach nur Polizei, dann so Polizei, aber halt mit St. Pauli und gemischt und deswegen cool, Elton.
Euer Elton. Ich bin jetzt euer,
genau, euer Elton.
Ich bin jetzt hier in meinem einzigartigen Wissensdurst weitergeklickt auf wortwurzel.de und da habe ich das Wort Hubraum angeschaut und da bin ich beim Wort Hub. Da steht Vorgang des Hebens. Also ist das Hub ist dann der Vorgang des Hebens. Also
der Hub, oder? Der Hub?
Der Hub.
Ich glaube, das kommt auch beim, gibt's auch beim Sport sozusagen, ein Hub.
Gestern hat er einen Hub gemacht.
Ja, der, oder wenn halt die Leute mit ihren Lanze da springen. Spring, Stange. Was, Stangenspringen, wie heißt das nochmal?
Ja, die heben Stab das ja.
Hochschwung.
Lanzenhüpfen. Das ist ja auch geil. So ein mega clueless Olympia-Kommentator. Ja, wir schalten mal wieder rüber zum Lanzenhüpfen. Nee, das heißt der Stabhochsprung. Ja, scheißegal.
Habt ihr früher bei Autoquartett verstanden, wo der Hubraum kommt oder habt ihr auch an Hub, an wie die Hupe gedacht? Ich dachte immer, das wäre, je größer halt die Hupe ist oder so.
Nee.
Nö.
Ja, okay, cool. Ja.
Also, sorry. Ich wusste auch nicht, was Hubraum bedeutet, aber ich wusste, dass es nichts mit der Hupe zu tun hat.
Okay.
Weil es wurde ja auch mit B
geschrieben.
Ja. Ich muss viel zum deutschen Fernsehen loswerden. Ich habe mich dieser Tage.
Fernsehgarten geguckt?
Nee, ich habe also eigentlich nur zwei Sachen. Aber ich habe, aber daraus wird sich ein einzigartiges Netz ergeben.
Lanz. Mhm.
Habt ihr Fernsehtourette?
ZDF-Tourette.
Ich habe gestern, oder die Tage habe ich ein bisschen durchs Fernsehen geschaltet und da bin ich kurz hängen geblieben bei einer meiner absoluten Hassenssendungen und zwar, ach wie heißt sie nochmal, mit Ralf Schmitz, so eine Dating-Show ist das.
Also, Take Me Out,
ja, Hot or Not, also ja.
Take Me Out, wo so eine Reihe an Frauen da steht und die sagen dann, ob sie den Mann, der vorne steht, gut finden oder nicht. Ja. Und da gibt's ja verschiedene Sachen, die man daran schlimm finden kann und ich hab's ich hab's eine halbe Minute durchgehalten. Und das Erste, was ich gesehen habe, war, dass eine Frau gefragt wurde, wie sie den findet und warum sie raus ist. Und da hat sie gesagt, er sieht ihr zu sehr Kaba aus. Er sieht ihr zu sehr nach Kaba aus. Anspielung auf seine Hautfarbe. Und da dachte ich so, what?
Alter.
Wurde auch nicht weiter kommentiert. Dann ist er zur nächsten gegangen und die ist Haarstylistin. Und hat gesagt, sie findet nicht gut, weil er keine Haare hat, da kann sie ja nichts stylen. Und das Lustige war bei ihr, dass sie so eine New York Yankees Cap verkehrt rum auf hatte. Und das hat Ralf Schmitz natürlich, ne, ihr kennt ja, wenn Ralf Schmitz immer die Gag-Angel auswirft, dann holt er das rein und dann, hast du eine Mütze auf? Und dann haben natürlich alle gelacht und dann hat er, und das, was Ralf Schmitz immer macht, oder glaube ich zumindest, weil ich das
öfters. Gute Ralf Schmitz Impersonation übrigens. Hast du eine Mütze auf?
Ja, was er dann immer macht, ist dann, alle lachen über den Gag und dann ist der Gag vorbei. Ja. Und dann sagt nichts, aber dann lacht er nochmal so künstlich, so übertrieben nochmal nach.
So lacht er dann.
Ja, ja, genau.
Und dann,
also, boah, als könnte, ist Ralf Schmitz hier?
Als könnte Ralf Schmitz? Fassen.
Bist du hier?
Und,
Was lacht denn der Ralf Schmitz die ganze Zeit hier?
Hat er sich reingeklinkt?
Hat sich reingeklinkt.
Was genau. Macht denn der Ralf Schmitz hier?
Ja, und dann habe ich, wo wir gerade bei den Premium-Impersonationen sind, ist gerade das korrekte Wort laut wortwurzel.de.
Impersonations, ja.
Ja, Impersonations, ja.
Ich war ja lange bei SNL, Leute, ich kenne das doch.
Okay, cool. Dann habe ich weitergeschaltet zu ProSieben und da lief gerade die neue Ruth Moschner Show. Wer sieht das denn? Abgekürzt mit WSDD. Und da muss ich das Setting so vorstellen, dass irgendwie vorne passiert was auf der riesigen leeren Bühne. Ruth Moschner steht daneben, erzählt was dazu. Und zwei Promi-Teams kämpfen gegeneinander, kann man sagen. Aber man kann es jetzt richtig sagen, weil die saßen sehr gelangweilt da. Es war ein Team, war Mario Basler und
Olivia Jones.
Und das andere Team war, wie heißt der nochmal von Hausmeister
Krause? Axel Stein.
Danke.
Till Schweiger.
Und ich erstmal erstaunlich fand, dass sie Till Schweiger dafür beredet haben, aber ich habe dann gemerkt, okay, es geht um Spendensammeln für die Till Schweiger Stiftung und deswegen saß er da, aber das war sehr lustig, weil die waren alle wahnsinnig gelangweilt dabei.
Ja.
Und Till Schweiger vor allem auch, weil der, das fand ich so krass, der hat sich nicht mal Mühe gegeben, irgendwas. Und ich habe es nur 2 Minuten gesehen, vielleicht war er da vorne nach super aufgedreht, aber. Und was ich sehr lustig fand, in dem Schnipsel, wo ich es gesehen habe, und ich glaube, Nils, das hast du auch gesehen, sind die Ehrlich Brothers aufgetreten, worüber wir gleich noch sprechen müssen. Was ich aber am allerlustigsten daran fand, wie danach Mario Basler Zaubertricks nicht fassen konnte.
Und das klingt herrlich.
Ja, ein Trick dabei war, dass sie auf so einen Aktenordner, so ein Stapel Papier.
Das kam aus dem Nichts raus.
Ja, pass auf. Haben die so eine Bowlingkugel mit dem Stift aufgemalt, dann haben sie das Papier geschüttelt und dann ist eine echte Bowlingkugel rausgefallen. Und jetzt wünsche ich mir von dir, Donny, wie du einen von Zaubertricks erstaunen Mario Basler machst, der es nicht schaffen kann, dass deine Bowlingkugel
rauskommt. Ich habe jahrelang meine Augen trainiert. Ich habe immer geguckt, dass ich alles sehe. Ja. Und wenn jetzt die Zauberer da reinkommen und sagen, ja, da ist eine Bowlingkugel rausgefallen. Das kann doch nicht sein. Ja, ich bin jahrelang auf dem Platz gewesen. Ich habe immer bolzt. Ich habe immer Vollspann. Ich habe auch mal mit dem Inneres geschossen. Und da haben wir auch mal gesagt, der Zauberer, ja, es waren immer bei uns die Brasilianer. Ja. Der Giovanni, der Elbe, ja, das ist ein Zauberer. Aber hier die Erich Brothers, ja, die kannst du hier, da ist doch alles hier Charlatane.
Ja, ich hab die Akzente jetzt auch ein bisschen durcheinander gebracht. Ich mache ein bisschen hier den
Fell. Ich bin aufgeregt.
Ich bin irgendwie so ein Hamburger. Ich war am Ende so ein Hamburger-Bastler.
Ja. Ja, ich bin auf der Reeperbahn. Hoch und runter, Gorge.
Jetzt warst du aber mal.
Ja, okay, das hat alles gar keinen Sinn gemacht. Ich bin so ein einziger Unfall mittlerweile, wenn es um Mario Basler geht. Ja. Aber danke. Okay. Ciao. Das war's von mir heute Abend, Leute.
Das war so lustig, weil dann hat er auch immer so, immer noch mal kurz danach so, Ruth, kannst du das fassen mit den Zaubertricks, wie die machen die das?
Und das war gar nicht so schlecht.
Kannst du das fassen? Ich habe beim FC Bayern schon viel Zauberei gesehen. Der Uli Hoeneß, der hat immer die Millionen verschwinden lassen, ja? Aber ich habe nicht verstanden, wie der den Bowlingkugel da rein gemacht hat.
Ja, das war so.
Olivia, hast du das gesehen, wie die?
Und das war so lustig, wie der einfach nicht fassen konnte.
Ja.
Das war so eine, also ich habe es nur kurz gesehen, aber das war so ein komisches Setting alles. Und Nils, ich glaube, du hast auch gesehen, ne?
Ich habe die Sendung ein bisschen länger geguckt, weil
wie hieß denn die Sendung, wenn ich fragen darf?
Wer sieht das denn?
Du hast es schon gesagt, ich habe es nur vergessen. Ja, wer sieht das? Und das ist ein neues regelmäßiges Format oder war das einmal so eine Spendennummer?
Ich glaube, soll ein neues Format sein, wird wahrscheinlich von der Quote entschieden, wie sehr das ein neues Format sein wird.
Okay, sorry, ja, gerne. Dann continue. Sorry.
So eine Wochenshow von ProSieben, so ein Sommerloch, irgendwie ein bisschen um den Sommer zu stecken. Also es war eine wirklich seltsame Show. Es gibt eine Sache, für die natürlich nichts können, also zumindest so halb nichts, ist, dass sie kein Publikum haben. Dafür haben sich ja Shows jetzt entschieden, Applaus einzuspielen. Das Ding ist nur, dass der den Applaus einspielt, da gestern einen sehr lockeren Finger hatte bei dieser Show. Und wirklich noch, wenn einer nur so einen Gag gemacht hat, sofort so, ich so, okay, calm down irgendwie. Und das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr weird. Und dann war das so eine Show, die so, wo du so richtig gemerkt hast, dass die Redaktion, es gab so eine vage Idee, was das für eine Show sein soll, und dann hat man so einen Redakteur einfach machen lassen, weil das haben sowieso alle keine Ahnung. Also dieses, was mich immer so ärgert, ist so Fernsehen, wo man sich nicht so viel Mühe gibt, wie man sich hätte geben können. Und gerade im Showbereich. Und da ist war zumindest jetzt die Erstausgabe von Wer sieht das denn? Ich weiß überhaupt nicht, was dieses WSDD, was diese Abkürzung soll. Da war die leider ein nicht so schönes Beispiel für, weil auch die die Kandidatenteams, da saßen ja im Grunde genommen nur Männer, Olivia Jones als Transvestit, ja auch eigentlich als Mann.
Und, ich glaube, sie ist Travestiekünstlerin.
Travestiekünstlerin, genau. Und da saßen die und haben ja, so, die waren alle sehr, ich fand die gar nicht so gelangweilt, wie haben gesagt, also es gab halt keine Stimmen im Studio, das war ein Problem. Es gab einmal so eine Situation, in der Till Schweiger Mario Basler outgecallt hat und gesagt hat irgendwie so, da warst du aber ganz schön doof, so nach dem Motto, also weil Mario Basler irgendwas nicht kapiert hat. Und wenn man dann ausgerechnet von Till Schweiger outgecallt wird und dann sind auch alle verstummt im Studio, waren alle so, ja, und dann hat Till auch gemerkt, so, kam jetzt irgendwie gar nicht so rüber und so, und dann war es super awkward, sehr großer Cringe-Faktor, und dann hatten sie auch so Spiele, es ging immer darum, Videos zu gucken oder Situationen zu gucken, und die müssen sich halt auf alles konzentrieren, weil sie danach gefragt werden, wer hatte eine blaue Hose an und so, also das ist die Idee dieses Quiz, dass man genau guckt und sich Sachen merkt, so, ne?
Und hier, ich hab's rausgesucht übrigens. Also erstmal bei zum Beispiel t-online.de steht, dass wer sieht das denn mit solidem Start? Und ich gebe euch mal die Zahlen beim wer sieht das denn hatte ja Mann, jetzt ist es nicht in den ersten zwei Zeilen. Scheiße, steht da Grimmi und MacGyver. Aber auf jeden Fall hat MacGyver 1,3 Millionen Leute gelockt. Was ich auch irgendwie lustig finde. Das ist irgendwie auch so, okay, Deutschland in a nutshell. Der ganze Satz ist Deutschland in a nutshell, ganz ehrlich. Beim Krimi Friesland Irrfeuer auf ZDF Neo mit Florian Lukas und Sophie Dahl saßen 1,98 Millionen, 7,4% vor der Mattscheibe. Die amerikanische Actionserie MacGyver auf Sat.1 lockte 1,3 Millionen. Klingt nach einem spannenden Fernsehabend.
Ja, es ist auf jeden Fall gut.
Ich habe jetzt die Zahlen doch nicht, ich habe es nicht direkt gefunden, aber ich werde weiter gucken, ob ich es finde.
Es war auf jeden Fall gut programmiert, weil es gegen fast nichts gelaufen ist, weil, wie gesagt, einfach alle irgendwie Sommerpause haben und so.
1,2 Millionen, so, jetzt habe ich es. 1,2 Millionen, 5% also.
Kann man so eine Show irgendwie schon mal bringen. Aber ja, also die hatte wirklich, es gab keine Atmosphäre, keine Stimmung und die Spiele waren so lieblos. Es gab dann ein Spiel, wo ihnen ein Video gezeigt wurde, wo gesagt wurde, ja, ihr müsst jetzt genau gucken. Also wurde ja ganz oft bei so Einspielerfilmen, dass sie genau gucken sollten. Es gab auch Studiosituationen, dann waren vier Turner da, da mussten sie da genau zugucken. Dann gab es einen Einspieler, in der Axel Stein und Till Schweiger berühmte Filmszenen nachgespielt haben. So super krass lieb und lustlos, weil sie immer von links nach rechts reingegangen sind, einen Satz gesagt haben und wieder rausgegangen sind und dann wieder, also dann haben sie gesagt, kamen sie beide mit Laserschwertern, sagt Axel Stein, ich bin dein Vater, und sagt Till Schweiger, nein, das darf nicht sein, geh mal wieder raus, komm wieder rein, und sagt Axel Stein, play it again, Sam, und dann sagt Till Schweiger, also so, dann immer mit so Hintergründen, haben so Filmszenen, so super, aber dann auch so die langweiligsten Zitate rausgesucht und auch so ganz doof nachgespielt, also es war ganz schlimm, und dann gab es eine Stelle, wo ihnen ein Video gezeigt wurde, und gesagt wurde, ja, jetzt passt mal auf, jetzt kommt was ganz Besonderes. Wir haben nämlich jetzt hier Musikvideos für euch, aber wir haben die Musik entfernt. Und dann haben sie so Musikvideos gezeigt und haben dann so, nachdem kurz die Musik lief, haben dann die Musik so ausgedreht. Und dann waren das diese, was so seit 15 Jahren im Internet steht, diese Musikvideos ohne Musik, wo ja Dancing in the Streets so eines der besten ist mit Mick Jagger und David Bowie und so, wo einfach jemand die Videos nachsynchronisiert hat und die Musik weggelassen hat. Und das haben sie da so nicht nur als die super Neuigkeit verkauft, sondern auch so, als hätten sie das selber gemacht. Und es war halt original aus dem Internet, aber es gab keinen Quellenverweis und sonst was. Ja, das haben wir hier für euch gebastelt und so. Und das Beste war dann, das ist ja eigentlich auch sehr lustig, aber es ist halt auch zu uralt, aber ganz davon abgesehen, hättest du danach wirklich mal die Gesichter der Kandidaten sehen sollen, wenn die Videos vorbei waren, weil die haben nur geguckt so, ja, okay. Also die haben wahrscheinlich so gedacht, so, ey, das ist ein Brüller, wenn wir das bringen, das ist so witzig, da lachen die sich alle kaputt und die sitzen alle so, ja, weiß ich jetzt auch
nicht. Ja, ich glaube, Zuschauer kommen da natürlich mega in den Faktor rein auch, ne, glaube ich, wenn du im Studio bist und dann, auch wenn du es vielleicht findest, aber alle irgendwie so rumlachen und die generelle Stimmung da ist, dann findest du es vielleicht auch ein bisschen besser, weißt du? Aber so ist man dann in dieser Nirvana-Spirale drin irgendwie. Es ist einfach nichts hier. Und aber ganz kurz, apropos Nirvana, weil ich das Segway jetzt hier mir so gut gelegt habe, das ist auch, passt auch thematisch. Ich habe gestern Abend die beste Show der Welt oder was gesehen, da, ich glaube, Joko und Klaas machen das irgendwie auf ProSieben. Und da gab es ein Spiel, ey, da muss ich kurz lästern. Das fand ich so unkreativ, welche Idee die dafür hatten, weil vielleicht war das aber auch nur, weil es das erste Spiel ist oder so, keine Ahnung, aber das, oder der erste, da war so ein Schlagzeuger da und der hat irgendwie auf so einem nicht, auf so einem, keine Ahnung, die Leute, irgendwie die Kandidaten, die da waren, sollten erraten dann halt nur des Schlagzeugs den Song, so, ne? Ohne alles andere. Und dann machen die auch die Original, und ich denke mir so, das ist das Lied, was ihr, also, das ist das allereinfachste Lied aller Zeiten, um zu erraten, wenn man nur das Schlagzeug hat, ja, oder nicht. Ja. Das fand ich dann so ein bisschen, also auch, weiß ich nicht, also da habe ich kurz, aber es kann natürlich sein, weil das der erste Song ist, vielleicht so ein bisschen als beispielhaft, aber da dachte ich mir schon, und da hat nämlich dieser Promi, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat das dann richtig erraten und hat so richtig stolz geguckt, so, naja, kann man ja auch Schlagzeugen, ist schon mein Ding, so ein bisschen. Und dann ist so, Alter, Smells Like Teen Spirit ist so, also einfacher geht's wirklich nicht, wenn du ein Schlagzeug aussuchst, was du sozusagen, wo jemand das Lied erkennt, ohne alles andere. Naja, das noch kurz eingeschoben.
Aber dazu muss ich sagen, nach dieser WWSD, wie es offensichtlich heißen soll, kam eine Show, die heißt Win Your Song, moderiert von Joko, wo zwei Musiker gegeneinander antreten und sozusagen die Instrumente ihres Liedes gewinnen müssen, damit am Schluss das Lied ganz klingt. So habe ich das irgendwie verstanden. War dann Max Giesinger gegen Maite Kelly und und dann mussten sie am Anfang so Lieder erraten und dann kamen so die ersten Takte von Las Ketchup. Genau. Ich liebe ja so Musikquizze, ich bin da auch immer relativ schnell, weil ich sowas irgendwie relativ schnell erkenne und so. Wir erinnern uns ja alle noch, als ich bei Olli Geissen im großen Musikquiz war, und Olli Geissen vorher alle Anwesenden gewarnt hat, ja, passt vor dem Buckelberg auf, der weiß sowas immer sofort und ich so, gut, keinen Druck irgendwie auf mich gesetzt. Auf jeden Fall. Ich habe das ja auch damals dann gewonnen. aber es liegt natürlich auch daran, dass da keine Konkurrenz ist, weil Leute in so Shows gehen, die das gar nicht interessiert. Die halt in eine Show gehen, weil sie halt, oh, geil, eine RTL-Show, da gehe ich hin und so. Und ich bin ja nicht so super kompetitiv, aber wenn es um Musik geht, da bin ich dann schon, merke ich schon, dass ich dann so. Und dann habe ich gestern diese Show angefangen zu gucken. Und dann kam eben Las Ketchup und dann stehen da Max Giesinger und Maite Kelly und brauchen Ewigkeiten. Also wirklich die ersten 8 Takte des Liedes sind vorbei, bis einer von beiden irgendwie überhaupt mal buzzert und irgendwie was sagt und so. Und ich musste einfach sofort ausschalten. Sorry, Joko, aber ich werde so wütend, wenn Leute Lieder nicht erraten.
Ja,
so einfach sind.
Die sind
so
natürlich, unsere Gehirne sind da einfach anders gepolt. Dafür wir andere Sachen wahrscheinlich halt auch viel schlechter, die halt, wo dann Leute bei uns umschalten und sagen, hey, wie können die das nicht wissen?
Genau. Ich unterstelle denen auch, dass sie es manchmal extra machen, weil es so ein bisschen cooler wirken, sie so ein bisschen so eine Show draus machen und so. Und das sehe ich.
Ach, den Ratespielern meinst du?
Genau,
den,
genau.
Ja, ich bin ja auch immer so ein bisschen, ich tue mich ja auch immer ein bisschen schwer, da abzulästern und so, weil hab ja da früher auch gearbeitet mit den Leuten und so. Also ich muss hier mal einen Disclaimer machen. Also ich will da eigentlich niemand irgendwie ans Bein pissen oder sowas. Und mir ging es eigentlich, also ich glaube dir auch, jetzt eher so darum, dass ich habe das Gefühl, die müssen das ja auch so ein bisschen machen, haben da vielleicht auch keinen Bock drauf manchmal. Weil das halt so, ich meine, das ist dieses bei mir, dieses Smells Like Teen Spirit, wahrscheinlich wurde das halt genommen, weil man halt so denkt, ja, das ist halt so die einfachste Form der Unterhaltung, damit man das halt auch versteht zu Hause. Und das mit dem Raten, glaube ich, gebe ich dir auch recht, Nils, dass denn die Kandidaten gerne mal, weiß ich nicht, ist ja auch ein bisschen schaut. Airtime für die Leute dann, oder was? Also, ich, lange Rede, kurzer Sinn, ich rede mich hier im Kopf und Kragen, ich wollte nur klarstellen, dass ich eigentlich jetzt nicht die Leute da denunzieren will, sondern dass ich in dem Fall halt wirklich das einfach so lächerlich fand, dass die das Lied ausgewählt haben, aber naja, so also ist es halt.
Bei mir ist hier jede Aussage als Angriff gegen die jeweiligen Fernsehproduktionszimmer zu verstehen. Ich musste gerade bei dem Smells Like Teen Spirit Schlagzeug-Intro dran denken, dass ich mich manchmal in so stundenlange Schleifen verliere, wo ich Videos auf YouTube schaue, wie Fans bei Konzerten ein Instrument bei der Band mitspielen, weil da oft tolle Sachen passieren. Und viele Bands machen das ja auch regelmäßig auf Tour, wie zum Beispiel Green Day, und dann ist immer dann, manchmal klappt das, und wenn es geil war, kriegt er dann die Gitarre geschenkt oder sowas. Und die Foo Fighters machen das auch ganz oft. Und da wird irgendwie jedes Instrument irgendwie mal gespielt. Und da gibt's sehr coole Videos. Und eins ist auch, wo irgendwie so ein Kid dann ans Schlagzeug darf. Und so quasi als Prank gegenüber Dave Grohl fängt er Smells Like Teen Spirit an zu spielen. Und dann dreht er sich nur so um und guckt ihn so super, was soll das denn jetzt? Das kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr lustiges Video.
Da gibt's öfter auch ein paar Videos, ne, auch mit Foo Fighters, wo ja. Ich glaube, einer ist richtig krass, wo so ein ziemlich junger Kerl mega gut Gitarre spielt dann so vor 30.000 Leuten oder noch mehr.
Zum Kiss fand ich auch und so.
Ja, genau, das sowas finde ich auch immer geil so, weil man da freut man sich so, das sind so meine. Ist das schon Guilty Pleasure? Ich weiß nicht, weil es schon ein bisschen kitschig ist auch und so, aber das erfüllt mein Herz immer mit Freude, weil ich denke so, guck mal, jetzt freuen sich alle, dass der Kleine da auf der Bühne, für ihn jeder weiß, das ist sein größter Moment in seinem ganzen Leben bisher, vielleicht auch danach.
Danach kommt nichts mehr. Ja.
Und dann dazu noch dieses, dass man halt merkt, wenn die dann auch noch gut spielen, guck mal, da weißt du schon, der sitzt in seinem Zimmer, der guckt die Plakate von Dave Grohl an, während er das übt, weißt du?
Ja.
So, und dann darfst du dahin und dann auch noch, stimmt dann, ich glaube bei dem einen, was ich meine, stimmt Dave Grohl mit ein so und die spielen die gemeinsam so ein Solo und sowas und der guckt ihn dabei an und die sind, weißt du so, denkst du so, da freue ich mich immer mit, finde ich. Geil, sowas.
Finde ich auch immer schön.
Mehr sowas bei Die Beste Show.
Bitte. Es gibt auch, ich habe das letzte Mal zufällig auf YouTube entdeckt, es gibt auch auf YouTube Musikquiz, wo auch nur die ersten 5 Sekunden angespielt werden und dann so als 1-Stunden-Video, wo du dann so viel wie möglich mitraten kannst. Ich habe schon mal überlegt, ob ich irgendwie, ich habe ja hier auch noch so einen Twitch-Kanal rumliegen, ob ich das mal inspiriert von dir, Donny, der du das Twitch-Game mittlerweile.
Ja, ich bring dich da rein, ich hol dich ins Boot, ich zieh dich. So ist es ja jetzt heute einmal, ne, beim YouTube und Twitch-Game. Du musst gezogen werden, Nils. Ja,
okay.
Ich muss dich da richtig rein. Ich habe da auch ein paar Kontakte, Mediakraft und so, ich bring dich da rein.
Wow.
Ja. Gibt's Mediakraft mal? aber
nicht verklagen.
Findest du bei den Videos dann auch mal, weil ich finde zum Beispiel, bei den Videos fehlt mir dann so ein bisschen der, also ich gucke die nämlich auch manchmal, aber dann fehlt mir zum einen immer so das Kompetitive daran, weil das, man kann ja nicht irgendwie so draufhauen oder das dann sagen oder so.
Ja.
Also ich bei den.
Nimm mal das Kind doch beim Namen, Herm, du brauchst dieses Geräusch. Berg!
das fand
die Worte, da haben wir das erkannt.
Bei diesem Buzz-Quiz früher so cool auf der PlayStation.
Ja.
Und manchmal sind auch 5 Sekunden ja viel zu lang. Dann weiß man es ja schon nach einer Sekunde und dann läuft das noch so ewig. Dann will ich das nicht sagen.
Ja, aber deswegen habe ich auch gedacht, das so mal so als Video zu machen. Weil wenn ich es dann sage, dann sieht ja jeder, dass ich es schon so viel
erraten. Nee, du musst es dann halt aber schneiden. Du musst halt ein bisschen Arbeit reinstecken. Genau, so könntest du machen. Du musst dann halt quasi die 5 Sekunden durchhalten, wenn du es schon hast, aber dann nachher schneidest du alles zusammen. Dann kannst du immer was essen nebenher noch so schnell. Das war das und dann so schön Donutbus rein und dann kaust du aber noch am Anfang von dem.
Aber du musst Ding. Ja, du musst so verschiedene Sachen noch während du die Musik rätst machen, finde ich. So irgendwie in Hüpfburg hüpfen oder sowas kompliziertes Kochen oder irgendwie Rab in Gefahr.
Okay, wow.
Das erinnert mich ein bisschen, irgendwie hatte ich gerade im Kopf dieses Bild, kennt ihr die King of Queens Folge, wo Arthur mal weg ist und dann Doug so meint, ja, weil die das ausnutzen wollen, dass die Wohnung, also das Haus für sich haben und dann Doug so sagt, ich will Sex in der Küche haben, ich will Pizza essen, ich will nackt irgendwie rumlaufen und dann Schnitt und dann sieht man, wie er so nackt auf der Couch hüpft und so eine Pizza isst dabei.
Ja, stimmt.
Das war voll gut. Sie haben aber nicht entscheiden können, das ist Overload gewesen, ja. Overload, yeah, ist ein guter. Aber, ja.
Okay, eine Sache.
Ach, ich meine, es ist immer schwierig, finde ich, so, wenn man, ach, so, über, also ich muss dann auch, wenn wir schon dabei sind, in unserer kleinen Fernseh-Lester-Ecke, ich habe Fernsehgarten gesehen mal wieder, ne? Ey Leute, es ist ja unfassbar. Also wirklich, diese Sendung ist so abartig hängen geblieben, das kann ich nicht in Worte fassen. Das ist so hängen geblieben, also erstmal ist es ja ohne Zuschauer wird's noch viel krasser. Also dann ist die Kiwi
oder nur so ein paar.
Nee, es waren ganz, ganz wenige und ich glaube, das waren alles so Tontechniker oder sowas oder halt so Leute, die da irgendwie und dann auch so mit dieses mit Absicht ab Abstand machen und so. Ich check das, ich weiß, dass das ZDF natürlich eine Vorbildfunktion hat und dass nicht jeder Mensch auf der Welt, sagen wir mal, einen gewissen Common Sense einfach hat und das tatsächlich auch braucht, dass man immer wieder auch zeigt, hey, Abstand halten, I get it, so, ja. Aber ich kann auch nicht umher, dass es trotzdem mich jedes Mal krass fremdschämt, wenn ich so sehe, wie in so Sendungen oder sowas, so dieses mit Absicht extra Abstand einhalten immer so forciert wird. Und das war in diesem Fall besonders schlimm bei Howard Carpendale. Nee, wie heißt der Sohn? Wayne. Nee, doch Howard ist da der Jüngere, ne?
Nee, Wayne ist der Sohn.
Wayne, genau. Wayne Carpendale war nämlich der Co-Moderator. Kann man jetzt auch schon sagen, ui. Aber der war also mit Kiwi und dann haben die immer, und Kiwi, ich mag die ja, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich finde die ja irgendwie ganz, irgendwie, ich finde die eigentlich eine ganz, die hat irgendwas Authentisches und ist irgendwie nicht so ganz so langweilig, wie man sonst so von solcher Art Formaten das eher so kennt. Deswegen, ich mag die eigentlich ganz gerne und ich fand eigentlich sympathisch, weil die hat immer vergessen, das einzuhalten und ist dann immer so in die Nähe gegangen, weil die ist ja ein bisschen tätschelig auch. Die ist ja gerne so jemand, die auf die Schultern so anfasst und die ist ja so, die geht da so ins Eingemachte und die hat halt jedes Mal sich dann immer so, ach Mensch, ich muss mich dran erinnern. Da ist sie immer wieder so einen Schritt zurückgegangen und so, das war einfach, das hat dann alles schlimmer gemacht, so. Und dann war auch noch ultra heiß, das hat voll gesehen, dass die Sonne, die so krass brutzelt einfach. Und dann war einfach alles unangenehm. Die konnte also diesen Abstand nicht einhalten. Dann kam so ein geiler Mathematiker, wo ich dann auch denke, Alter, den fällt einfach seit 20 Jahren nichts Neues ein, womit sie halt irgendwie so, weißt du, so ein Rekordversuche machen die doch immer. Irgend so ein Slackliner, Alter. So ein Slackliner war der eine und der andere war so ein Gedächtnissportler, wo er dann sich eine Zahlenreihe merken muss und dann mit dem Rücken zu so einem großen Monitor die Zahlen dann nochmal wiedergeben muss, wo ich denke, hallo, das haben wir schon seit 40 Jahren, macht ihr das beim ZDF? Wo kriegt ihr immer diese ganzen Gedächtnisleute her? Alter? Was ist da los? Und dann sitzt ihr da wieder und immer diese typische Musik. 697, 425. Und ich denke mir so, hey, nichts gegen den Dude. Ich meine, du hast dir das als Hobby ausgesucht. Okay, meinetwegen. Ich hab vor allem Respekt, so, ja. Also ja, stimmt nicht, aber in dem Fall. Aber ich denke mir so, die Fernsehmacher, über die läste ich ja. Die Leute im Hintergrund, die Leute, die irgendwie das seit 40 Jahren machen. Und ich glaube, mein Hass rührt auch daher, dass ich das ja selber kenne hinter den Kulissen, diese Fernsehmachgeschichten. Und man genau weiß, was für Typen das sind. Man weiß ganz genau, das sind Typen, die sind völlig unempfänglich für irgendwelche neuen Input oder für neue Sachen, weil die genau wissen, das funktioniert seit 40 Jahren und es ist ja das Traurige, es funktioniert halt immer noch.
Ja, ist halt auch für alte Leute, ne? Ist halt, ne?
Für alte Leute und so und die Zuschauer. Und ich finde es immer so schade, dass ich glaube, dass sich die Entertainment-Branche in Deutschland nie wirklich weiterentwickeln wird, wenn das immer so weitergeht, weil irgendwann hat ja noch Amerika auch, ich meine, die sind einfach das Mutterland des Entertainments, auch wenn da gerade alles irgendwie in Arsch geht. Aber ich meine, Da gab es da bestimmt auch die Möglichkeit öfter mal so, hey, wir machen das Bequeme, was es schon immer gab, funktioniert, oder wir machen mal was Neues so. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland wird das so viel, oder in Europa, glaube ich, sogar fast generell, außer in Italien, die müssen wir rausnehmen. Aber wird so generell, wisst ihr, was ich meine? Es wird sogar England ist auch mega hängen geblieben, aber die Sachen sind generell auf einem besseren Niveau. Gerade so diese, also die ganzen Formate in England, wo es so, weißt du, so die lokalen Promis, so, also die landeslokalen Promis, da irgendwie lustige Leute, also die aus der Comedy, aus dem Comedy-Bereich irgendwie sitzen oder was raten müssen und so, sowas wie Genial daneben, ist halt, muss ich echt sagen, es tut mir jetzt echt leid, aber das ist halt wirklich 10-mal lustiger so. Also die sind viel schlagfertiger, da ist eine ganz andere Stimmung im Raum, da wird sich immer der Ball viel gut hin und her geschoben und so. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist immer noch so, ja, und dann gucke ich im Fernsehgarten an und denke mir so, ja, weil das ist immer das Gleiche so irgendwie. Und auch die Shows, über die wir ja gerade reden, so. Ich meine, echt nichts gegen die Leute, so, die da eigentlich die Kreativen sind, wo ich ja weiß und Herm ja auch aus eigener Erfahrung, dass man will ja was Geiles machen, oft auch die Redaktion. Also gerade die Leute, die Ideen haben sollten und auch haben, die wollen ja geile Sachen, aber ich glaube immer diese Funktionäre oder wie das heißt, die Entscheider, die sind oft einfach super hängen geblieben und das ist mein Rant dazu kurz gewesen.
Ich glaube, das liegt nicht an den Ländern, ich glaube, das liegt am Medium. Fernsehen ist so ein Medium, das extrem konventionell ist und konservativ vor allem ist. Also auch wenn ich in Amerika Fernsehen gucke, klar gibt's überall immer 2-3 Sendungen, die hervorstechen, aber als ich letztes Jahr in Amerika war und so Daily Program geguckt habe, das sind genau die gleichen Sendungen seit 30, 40 Jahren, zum Teil die gleichen Moderatoren, die das seitdem machen, die da irgendwie in diesen Shows festhängen und weil keiner irgendwie will, dass sich da irgendwas mal ändert oder dass da also wenn die Leute es nicht gelernt haben, bei SNL haben sie wenigstens gelernt, dass dieses Cast andauernd ausgetauscht wird, deswegen kommen die damit klar, aber Fernsehzuschauer wollen sowas super Konservatives, die wollen eigentlich immer dasselbe und Fernsehmacher haben zu wenig Fantasie oder haben in ganz vielen Fällen, es gibt ja positive Beispiele, also ich meine Joko und Klaas gegen die Welt und was die Jungs mit Florida gemacht haben oder auch Böhmermann und so, das sind ja schon, da merkt man ja schon, dass da so eine neue Generation an Fernsehmachern ist, die sagt, wir finden Fernsehen total geil, aber wollen halt da auch mal irgendwie ein bisschen andere Sachen mit ausprobieren. Und das funktioniert nicht immer, aber das ist halt auf jeden Fall immer sehr spannend oder sehr interessant zu sehen. Aber dann gibt's natürlich immer diese Fernsehmacher, die sagen, ja, wir müssen aber den Rest des Programms auch noch füllen und da machen wir jetzt einfach mal alles wieder bitteschön so, wie wir es schon immer gemacht haben. Und dadurch kommen dann so halbgare Sachen zustande, die irgendwie nicht so richtig funktionieren, die dann vielleicht irgendwie eine okaye Quote haben und deswegen durchgezogen werden können, weil die Werbepreise nach wie vor stimmen. Aber das ist dann halt überhaupt kein innovatives Fernsehen mehr.
Ja, da bin ich bei dir. Ja, vielleicht stimmt, du hast schon recht mit Amerika. Vielleicht, ja, das redet man sich dann, glaube ich, oder malt man sich dann auch schön, weil wir natürlich immer das mitbekommen, was so von der Creme de la Creme, das Übergeschwappte, so die ganzen Late-Night-Sendungen und so. Da hast du schon recht, stimmt. Die haben natürlich auch diese ganzen Murray oder wie es heißt, ne, diese ganzen Nachmittagsshows, wo sich gestritten wird und so.
Ja, auch so, ne? Also man kriegt ja einmal im Monat irgendwas Geiles von, was weiß ich, Jimmy Fallon mit, aber die Rest der Sendungen, die sieht man halt nicht, die sind auch nur so Standard halt, ne?
Also die ist halt auch jeden Abend, ne? Also du musst halt auch einfach ohne Ende Gäste haben und die hat ja immer den gleichen Ablauf und so und da ist irgendwie, wenn man sich mal so eine ganz normale Jimmy Fallon, ich liebe den über alles, aber wenn man sich so eine ganz normale Jimmy Fallon-Ausgabe ohne besonderen Gast anguckt, dann hat man auch dann das Gefühl so, ja okay, ist jetzt, Dankeschön.
Ja. Und was ich auch immer wahnsinnig demotivierend finde, ist dann doch wie schwierig es ist, das Fernsehpublikum dranbleibt, das ist auch, was Nils sagt, dass das sehr konservativ ist und dass das sehr, das muss alles sehr leicht zu verstehen sein, was da passiert, so, ne? Also, weil sonst schalten die Leute sofort aus, wenn sie irgendwas nicht verstehen oder so. Deswegen bin ich auch sehr interessiert, wenn dann die Böhmermann-Show im ZDF dann läuft, ab Herbst oder keine Ahnung, wie das dann so läuft.
Heißt es dann auch immer noch Neo Magazin Royal oder was? Oder ist es was ganz Neues, machen die?
Ich glaube, die heißt anders. Aber ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass er Hanna Herbst als Redaktionsleiterin hat. Die hat die österreichische Weiß geleitet. Ist eine super coole Journalistin, tolle Autorin auch. Und das fand ich schon krass, dass er die als Redaktionsleiterin geholt hat. Das verspricht auf jeden Fall sehr viel interessante Inhalte.
Ja, der Max Beerholz hat mir auch gesagt, die sind ja auch da hat er auch dafür gearbeitet und so, da habe ich auch so mitgekriegt, aber ich konnte keine Information aus ihm rauslocken, weil er ein Ehrenmann ist. Aber ich habe natürlich sneaky versucht zu erfahren, was da los ist, aber nein, er ist da ein Ehrenmann.
Wie hast du das denn gemacht, Donny? Hast du so,
naja, wie immer mit so einem Show, ne? Mit so einem nonchalanten Dickpick einfach vorausgeschickt und dann so, hey, was geht? Hab gehört, ihr macht eine neue Show. Ey, ich wollte übrigens noch einen Funfact droppen für dich, Herm, weil das mir neulich im vors Visier gekommen ist, oder wie sagt man, ist mir einfach, ich habe es neulich gelesen. Und zwar, du bist ja auch wie ich großer Conan-Fan und hast du gewusst, dass ungewöhnlich viele mittlerweile sehr berühmter Leute bei Conan ein Internship gemacht hat? Hast du das gewusst, diese Funfact?
Ja.
Voll krass, Will Ferrell. Mark Maron, John Krasinski und so, also.
Ja, das ist auch mal krass, immer sehr lustig, wenn die dann bei dem dann zu Gast sind und dann darüber quatschen, so, das ist immer wirklich sehr witzig.
Also, ich finde das krass und da habe ich auch neulich so, ich habe mich da reingelesen, ich nörde da gerne mal ab über Conan O'Brien, ich finde den einfach so, ich glaube, ich bin ein richtiger Fanboy von dem mittlerweile. Da lande ich auch gerne auf YouTube auf seinen ganzen Reiseformaten, wenn er da mega schlagfertig, aber immer nie von oben herab, die Leute so, das Geilste ist, kennst du das, wo er Soul Food essen geht, in so einem Black Neighborhood, mit so einem mit so einem Dude, wo es halt einfach so mega krass Fried Chicken gibt, mit alles mit Gravy und so, und der halt so, ey, das ist so witzig, wirklich, Alter, da muss man sich mal reinziehen, naja.
Ich mag auch den Podcast von ihm sehr, aber das habe ich ja schon oft gesagt, weil er so eine interessante Mischung ist aus, sehr verletzlicher Typ eigentlich, der aber auch irgendwie krasser Workaholic ist, aber nur das von sich erwartet und mit anderen irgendwie okay umgeht und so. Und das auch damals, als der da rausgeflogen ist, dass er das da immer die schützende Hand über dem Team gehalten hat und so, dass die da nicht all ihren Job verlieren und so. Das fand ich mal ziemlich cool. Aber was mir noch einfiel zu der Show, diese Wer sieht das denn Show? WSDD. Da sind dann auch die Ehrlich Brothers aufgetreten, wie ich ja schon sagte, mit den Zaubern. Und lustigerweise, wir haben die irgendwie leid getan, weil ich habe die zum ersten Mal auch so richtig gesehen, was die so machen. Und wenn die dann halt so Gags machen, die sind ja eh schon nicht so gut. Und wenn dann kein Publikum da ist, ist das ja nochmal so. Aber die lächeln dann so weiter und so. Und dann hat Nils auf Twitter geschrieben, dass er einen Softspot für die Ehrlich Brothers hat. Stimmt's, Nils?
Ja, das stimmt.
Hab ich das richtig zitiert?
Wie habe ich geschrieben, gebe ich zu.
Okay, und da habe ich gedacht so, ja, geht mir irgendwie auch so, weil du meinst auch so Zauberer generell, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das sind halt auch nur so Nerds, die halt so ihren Traum verfolgen irgendwie und dabei halt ziemlich weird sind, aber sie machen halt so ihr Ding.
Was ich bei so Zauberern so krass finde und gerade so on a bigger scale, also wie Ehrlich Brothers, die ja sofort auf die große Las Vegas Show sozusagen gezielt haben, Was ich so krass finde, ist, wenn du auf dem Level zauberst, musst du immer an dem Style festhalten, für den du dich einmal entschieden hast. Und deswegen sehen die jetzt immer noch aus.
Immer sehr viel mit den Armen fuchteln.
Ja, aber auch so das ganze Styling und so, die sehen ja aus der Mitte 90er. Niemand läuft mehr so rum wie die, außer irgendwie Brigitte aus der Buchhaltung oder so. Aber die haben immer noch
zwei Karens, stimmt eigentlich.
Die sind
zwei
Karens. Immer noch ernsthaft so ein Style mit so blondiert, topierten Haaren und zerrissenen Jeans und so.
Und Strähnchen.
Ja, und Strähnchen, und ich bin da irgendwie, ich finde das sehr, sehr bewundernswert. Ich meine, die sind ja auch gut im Geschäft, so wie ich das sehe.
Haben die Las Vegas gemacht? Nee, oder? Die haben nie Las Vegas gespielt, oder?
Las Vegas haben die nie gemacht. Nee. Haben sich wahrscheinlich bewusst entschieden, in Deutschland zu bleiben.
Die sind gut im Geschäft, meintest du, genau.
Naja. Aber ich finde das faszinierend, und dass ich eben Zauberer einfach immer faszinierend finde. Mhm. Und, da kommt das dann bei den Ehrlich Brothers irgendwie alles zusammen.
Wo ist eigentlich, ich glaube, da ist auch, ich habe ja mal mit Gunnar Krupp, liebe Grüße, den ich ja neulich auch schon empfohlen habe mit seinem Hörbücher, Kurzgeschichten, der habe ich mal für Rocket Beans damals so eine Matz gemacht über so einen Zauberer, weil der Gunnar irgendwie lernen wollte, wie man Zauberer wird. War übrigens eine witzige Matz auf jeden Fall, aber da habe ich ganz viele Sachen gelernt, die ich gar nicht wusste, und zwar, dass es mega viele Unterschiede gibt. Also es gibt Magier, Zauberer, Illusionskünstler, und dann gibt's auch diese richtige, wie heißt das, diese Zaubererzunft oder so ähnlich, also irgendwie sowas ähnliches, dass du echt, du kannst... Der magische Zirkel, genau. Und wir haben ja damit so einem Zauberer sozusagen darüber geredet und recherchiert sozusagen. Und der hat uns das alles so erklärt. Ich fand das wahnsinnig krass. Das ist so eine eigene, aber unglaublich intensive Welt, ne? Also da gibt's Leute, die halt wirklich von klein auf sozusagen Zauberer werden und vielleicht wie viele andere auch in dem Alter so halt als Hobby, ne? Und sich so einen Zauberkasten holen und dann vielleicht da dranbleiben. Ich glaube, die meisten Leute bleiben halt nicht dran, aber die dranbleiben, die sind dann echt in so einer krassen Welt. Ich habe dann auch ich muss gleich mal als Disclaimer sagen, ich zum Beispiel bin nicht so ein Fan von Zauberei. Ich bin mir, also mich unterhält das einfach nicht so krass. Gerade so diese großen Illusionsdinger, so Copperfield-mäßig und so, ist nicht so mein Geschmack. Ich finde das immer zu viel. Ja, ist einfach, aber ich check schon, was man daran unterhaltsam findet. Ist ja nicht umsonst in Las Vegas immer so einer der größten. Ich meine, das sind ja alles Multimillionäre, die das machen.
Ey, du warst im Phantasialand auch total verzaubert, Donny.
Ja, genau. Ja, aber von der Tänzerin, von der einen, wo ich bis heute leider nicht rausfinden konnte, wer das ist. Ach, meine große Liebe auf der Bühne. Naja.
Wir sind ja bald wieder dort.
Ja, wir sind bald wieder dort. Aber ich habe dann auch diese David Copperfield-Doku gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ich glaube, die gab es auf Netflix. So. Echt total interessant, weil einem dann klar wird, die Leute, die es nach ganz oben schaffen, auch so Siegfried und Roy und so, das sind dann schon Leute, oder Penn and Teller gucke ich auch gerne manchmal, diese Show, die Fool Me oder so. Die sind schon Leute, die sind jetzt nicht einfach nur, also da kannst du dich nicht hochstapeln hoch. Das sind echt harte, langjährige Arbeit, wo du dann einfach die ganze Zeit und dann deine Tricks neu entwickeln musst, und du darfst ja auch nie was aufdecken und so, und dieser Ehrenkodex der Zauberer und so, der Mann mit der Maske, ne, der wird ja gesucht. Aber ich denke mir, was wollen die machen? Das sind dann meistens eher so Nerds, die Zauberer sind, dann tun die, was wollen die, verprügeln tun die den nicht? Den lassen sie verschwinden. Aber naja, I ramble, aber ich glaube, ich wollte einfach nur auch so sagen, ich finde das schon. Also ich habe irgendwie, Zauberei ist für mich so ein Ding, da habe ich irgendwie krassen Respekt vor, aber ich finde es selber nicht unterhaltsam. Das ist eine von diesen Dingern, die hat man ja nicht so oft, wo man sagt, man findet es eigentlich cool, aber eigentlich unterhält es mich nicht. So, also Zauber, also auch hier, wie heißt der nochmal, der immer so, David Blaine und so, das finde ich alles, das sind dann wieder so Illusionskünstler, glaube ich, oder was, ich habe keine Ahnung.
Da gibt's ja auf jeden Fall diesen
was, sehr... Was, Gandalf?
Da gibt's auf jeden Fall den sehr lustigen... Film Burt Wonderstone heißt er, glaube ich, mit Steve Carell als alternder Las Vegas Zauberer, und da ist Jim Carrey, spielt da auch so ein David Blaine Character, so ein Street Magician, der dann sich so eine Karte aus dem Auge holt und so.
Ja, ja. Und dieses in die Kamera gucken immer, ne? Das hat er auch. Da gibt's auch ganz geile, es gibt von diesem David Blaine Dinger, gibt's, ich weiß nicht von wem, das ist auch mal viral gegangen, damals schon 10 Jahre alter YouTube Clip, wo jemand das so geil verarscht hat immer. Quasi immer diesen Blick die ganze Zeit in die Kamera. Das ist übertrieben lange in die Kamera gucken. Das war nicht super.
Aber Nils, du als Fan der Zauberei und Illusion, hast du auch das Gefühl, dass man das nicht so fühlt, wenn man das im Fernsehen sieht? Weil ich habe immer noch innerlich das Ding, wenn ich im Fernsehen denke, ja, da kann man ja viel tricksen noch im Fernsehen. Da kann man ja noch mehr tricksen als so, wenn man das in echt irgendwo sieht. Aber man sieht ja echt viel selten Zauberer.
Ich kann mich erinnern, als ich so 14, muss ich so 14, 15 gewesen sein, da kam sonntagmorgens in der ARD immer David Copperfield. Das war ja so eine Reihe, damit ist er bekannt geworden, das war ja so eine Reihe von so, weiß ich nicht, 8 bis 10 Folgen oder so, wo er am Ende jeder Folge einen massiven Supertrick gemacht hat. Ich gehe durch die chinesische Mauer und so ja. weiter und so fort. Mhm. Und das habe ich immer mit meiner Mutter zusammengeguckt und das war, fand ich schon wahnsinnig beeindruckend. Also ja. da habe ich wirklich vor dem Bildschirm geklebt, weil das halt auch so toll inszeniert war und man sich da noch nicht Gedanken darüber gemacht hat, wie es inszeniert ist und so, sondern das einfach so auf sich hat wirken lassen. Mhm. Und das fand ich damals, also obwohl es im Fernsehen war, auch trotzdem total gut. Und wenn ich Zauberer so sehe, ich bin einfach immer, ich lasse mich da einfach super einfach verblüffen, weil ich dann, weil ich das erstaunlich finde, dass jemand so fingerfertig ist. Ich habe das ja dann auch ein paar Mal versucht und mir Bücher geholt oder Zauberkästen oder sowas.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Aber diese Geduld, die man dafür haben muss, wie Donny das schon erklärt ja. hat, dieses jahrelange Üben, man muss ja auch das Palmieren so lange ja, üben und ja. so.
Genau.
Das
genau.
ist das ist gar nichts für mich. Da habe ich überhaupt nicht die Muße zu, vor dem Spiegel zu stehen und mir das selber zu zeigen, weil ich dann jedes Mal denke so, ja, ich sehe ja, wie du es machst.
Und, das sind auf jeden Fall Anzeichen von Schizophrenie bei dir schon so. Dass du allein schon mit dir diskutierst, ja, ich sehe es ja. Naja, klar,
dieser Franklin, der diese Talkshow hatte, der war ja auch Zauberer.
Ja. Der taucht immer mal wieder auf bei uns im Podcast, ne? Der ist immer so ein roter Faden eigentlich. Unser Podcast ist Franklin.
Okay. Wird er vielleicht auch von Franklin produziert?
Ja. Aber stimmt, du hast recht mit diesem, aber ich glaube, jetzt gerade wo Nils erzählt, das habe ich mir so auch vorgestellt, ja, ich habe mir so nachgedacht, ich bin ja jemand, ich glaube, ich bin jemand, wenn ich ein Ziel habe sozusagen, etwas zu erreichen, dann denke ich mir immer, und ich dann denke so, ich darf, sowas wie zum Beispiel, Gitarre war bei mir so ein Ding, einfach mal hinzukriegen, dass ich mal wirklich so 4, 5 Akkorde habe und dann vielleicht auch mal eigene Songs oder halt irgendwie mehr als Wonderwall spielen kann. Und da war immer so mein Trick, also diese Motivation, also der Gedanke daran, dass es mal klappt, hat mich tatsächlich immer krass motiviert, dann auch dran zu bleiben so. Mhm. Und ich meine, das ist jetzt nichts Krasses, okay, ich meine, ganz normale Motivation halt, aber bei jedem ist ja anders. Und ich glaube, bei Zauberern, ich glaube auch, dass die im Kern immer an den Moment denken, wenn sie mal auf einer Party sind und das einfach geil klappt und die Leute so, what, und so, dass einen das krass motivieren kann, sozusagen, immer da weiter zu üben. Im Endeffekt ist einfach alles Narzissmus, glaube ich. Man will einfach irgendwie gut ankommen und Lob kommen und sowas. Und dann ist, kriegt man, oder? Wahrscheinlich schon, weil das ist ja auch cool. So ein Zaubertrick mit Karten oder so, den man mit so 3, 4 Leuten machen kann auf einer Party oder so, der irgendwie krass dann, und dann dieses, wie hast du denn gemacht? Dann dieses innere Zufriedengrinsen, so, naja, weiß ich nicht, keine Ahnung, Zauberei.
Aber es ist wirklich cool, als ich meine, jetzt so an die Partys denke, auf denen ich war, ja, und die zwei Male, wo ich da jemanden hab zaubern sehen oder so, ist dann doch die Frage, ob man sich da nicht ein bisschen was vormacht. Ob man nicht vielleicht doch lieber die Zeit ins Gitarre lernen investieren sollte.
Ja, das stimmt schon.
Ich bin mal in so einer.
Vielleicht sollte man Gitarre lernen, aber mit so einem Zauberzylinder. Das wäre so mein. Meine Tour.
Donny und Sullivan, der Gitarrenzauberer.
Der Zauberer mit der Klampfe.
Ich bin mal auf so eine Agenturveranstaltung gekommen und da standen so ein paar Leute im Kreis und da war irgendwie einer und der fragte mich dann so komisch nach meinem Namen und das kam mir irgendwie so komisch, da habe ich gesagt, bist du Zauberer oder was? Und dann stellte sich heraus, er war tatsächlich Zauberer und hat mich dann den ganzen Abend verarscht mit irgendwelchen Tricks, die er dann so gemacht hat und hat mich immer dumm aussehen lassen. Also so kann es auch passieren. Obacht.
Ja. Ich war jetzt, wir waren, Marie und ich haben gerade unsere Flitterwochen in Paris nachgeholt. Und da waren wir unter anderem, haben so ein bisschen Sightseeing gemacht, waren noch im Eiffelturm. Und da am Eiffelturm war gerade so eine Gang von Hütchenspielern. Und ich liebe Hütchenspieler. Ich guck da so gerne zu. Nichts macht mir mehr Spaß als dieses Riesentheater, das Hütchenspieler inszenieren. Weil man weiß ja immer, dass dann irgendwie so 2, 3 dazugehören und so, die so tun, als würden sie gewinnen und so weiter. Ja. Und dann zugucken und man muss herausfinden, wer gehört dazu, wer fällt gerade voll drauf rein und so. Das macht so einen Spaß und vor allem macht's mir einfach auch Spaß, wenn es ein guter Hütchenspieler ist und der in Paris war wirklich super, wie geil man die Leute verarschen kann, wie geil die dein Auge verarschen können, so wie früher Pronto Salvatore auf RTL Plus, wie du sicher bist, unter welchem Hütchen der Ball ist und dann ist er doch unter dem daneben und so. Das lieb ich total, da könnte ich stundenlang rumstehen und zugucken.
Aber die machen das auch mit Palmieren, oder? So mehr oder weniger. Also war das nicht so, dass der dass sie den eh immer die ganze Zeit in der Hand haben und dann sozusagen das so hinkriegen, dass wenn sie es aufdecken, den da drunter legen oder so ganz schnell.
Genau, ja, irgendwie so. Die nutzen halt einfach total die Trägheit des Auges und die entscheiden ja vor allem, wann sie den Ball in der Hand behalten und wann nicht. Also wenn sie gewinnen lassen wollen, dann machen sie nichts, und wenn sie aber dann quasi wieder selber gewinnen wollen, dann wird der Ball halt in der Hand behalten und dann erstmal aufdecken, sichtbar sozusagen.
Ich finde es auch immer schön, wie, wenn die ganz schnell ihre Sachen zusammenpacken und wegrennen, weil dann die Polizei kommt. Aber ja, ich finde daran auch immer noch erstaunlich, das mag ich auch sehr gerne so rauszufinden, wer da jetzt dazugehört und wer nicht, dass da immer noch Leute drauf reinfallen, die dann so denken, ja Mensch, hier kann ich so super schnell ein bisschen Geld machen im Urlaub, das geht ja ruckzuck. Ja. Ich verachte schnell keiner. Kann man sich richtig vorstellen, wie so Typen, so Boomer, dann so, ja, ich verarsche doch hier keinen so schnell. Ich sehe das. Pass auf. 20 Euro, kein Problem. Und dann, bam, ja, Urlaubskasse weg.
Mein Vater hat immer, wenn er auf Geschäftsreise war, hat jedes Mal 50 Mark gesetzt. Einfach, weil er das Theater so lustig fand. Und hat gesagt, komm, dafür belohne ich die, dass die mir hier so eine super Show bieten. Und hat jedes Mal extra verloren. Hat dann immer auch extra so getan, so, oh, was ist das denn? Und so hat er voll so mitgespielt, weil er das so lustig fand.
Ich glaube, das wäre auch so eine der ersten Sachen, die ich machen würde, wenn ich so eine Superkraft hätte, wie so Zeit anhalten oder sowas, oder so ganz schnell sich bewegen können wie der Flash, und das, dann würde ich immer sozusagen die wiederum verarscht und das dann doch dahin legen, dann so, ja, danke, alles klar. Und dann die so, hä, was denn jetzt hier los? Und die, weiß nicht, keine Ahnung, ich habe doch gesagt, unter dem ist es da, und dann war es drunter. Ah, oh Mann, ey, aber ich habe die auch immer gesehen, die waren ich habe eine Zeit lang unter den Linden gearbeitet, da war so eine Werbeagentur, da war unser Office, und die waren genau, und das war so mehr oder weniger ein Nachbar von Madame Tussauds, und da ist ja mega der Touri-Hotspot, und da hatten die auch immer so einen kleinen, so zwischen Madame Tussauds und so einem Starbucks, war so ein kleines Stück, wo die immer waren, wo du auch genau, wie du sagst, Nils, man hat immer gesehen, der eine Ausgucker, so, und ja, die waren auch, sag ich mal, jetzt, die sahen schon auch ähnlich aus, so einfach so. Die haben, hat schon gesehen, dass die zusammengehören, irgendwie so ein bisschen, weil das schon echt so ein bisschen so eine, die waren ziemlich breit gebaut und so, also die sahen nicht aus wie Touris, so, weißt du? Und dann so mega, ich fand auch immer, das habe ich mir dann manchmal auch angeguckt, so wenn ich draußen eine rauchen war, und dann habe ich immer so eine Kippenlänge mir das immer angeguckt, das Schauspiel. Und genau wie du, dachte ich auch, das ist schon faszinierend irgendwie, wie man da drauf reinfallen kann, weil das ist so schlecht gespielt auch mit dem, oh, hey, danke, hey, und dann klatscht der gewinnt, ist so, und geht aber nicht weg, so. Ich denk mir so.
Die sind ja auch immer noch am Kuhdamm, da sieht man die auch immer noch.
Ja.
Sind die noch ohne? Es wäre eigentlich geil, wenn die, wenn das so eine Zunft wäre, der Hütchenspieler, die das immer noch so machen, auch so mit ihren Schauspielern, aber es spielt halt gar keiner mehr mit, aber sie können halt nichts anderes und müssen das immer weitermachen.
Ja, und der assige Zirkel.
Spielen es eigentlich nur noch mit sich selbst, überhaupt keiner mehr darauf reinfällt.
Wir können die ja so charity-mäßig bei uns mit auf Tour nehmen, so ein paar Hütchenspieler, die dann einfach vor der Tür die Leute abziehen.
Ich war neulich, Mann, das ist, ich weiß nicht, ob Herm, du auch mal da warst, während du in Berlin gewohnt hast, aber du warst es bestimmt schon, Nils, aber kennt ihr Friedenau? Das ist ja der Wahnsinn.
Was?
Ich bin großer Friedenau-Fan, weil das ist so eine, das ist irgendwie, das fühlt sich so an wie so ein, das vergessene Zentrum Berlins, weil das sind lauter so diese ganzen Läden, die man sonst immer so Uniqlo und sowas und keine Ahnung, so die Läden, die man sonst immer eher so am Alex oder am Kudamm oder so hat, aber man hat halt voll seine Ruhe da, weil das sind einfach nur alte Menschen. Und da ist auch dieser Bierpinsel oder was, den kannte ich gar nicht, war da noch nicht, so eine Insta-Story gemacht, und super viele Leute haben sich bei mir gemeldet, dass das heißt irgendwie Bierpinsel, das ist ein super hässlich, unfassbar hässliches Gebäude, was wohl auch, habe ich durch Insta gelernt, die Polizeizentrale von Dogs of Berlin war in der Serie, was wiederum sehr viel über diese Serie aussagt, also unglaublich schlecht, aber nee, Friedenau, also kann ich empfehlen, eine kleine Donnys Empfehlungsecke, kleine Geografie-Ecke, da kann ich gerne empfehlen, mal dahin zu gehen, weil Friedenau hat was ganz Magisches und sehr viel, ich mag ja auch total, ich bin ja großer Fan von diesem Altberliner Charme, so, das findet man viel in Charlottenburg und auch in Teilen Schönebergs, so dieses so Gegenden, wo so auch öfter mal so ältere, aber gut betuchte Menschen sich dann auch mal einfach mit ganz viel Ruhe und Gelassenheit sich ihr Käffchen holen und so richtig, also richtig Berlinern eben nicht so dieses Ostberlinerische, sondern halt dieses Westberlinerische Berlinern ist ja ganz anders. Und das finde ich immer so, die haben so eine Art Dolce Vita da so. Das finde ich immer ganz geil. Und diese Gebäude sind auch wahnsinnig schön. Es gibt super geile Kaffeehäuser, die so richtig traditionell schon seit die irgendwie die beiden Weltkriege überlebt haben oder wieder aufgebaut worden sind und sowas. Also finde ich gut. Ich bin ein großer Westberlin-Fan.
Ja, finde ich auch so Savini-Platz und so die Ecke.
Genau, ah, herrlich super. Da.
Naja, finde ich auch gut.
Apropos. Hat ganz anderen Flair einfach, oder? Das ist ein richtiger, Flair ist das richtige Wort dafür. Das ist wirklich so wie Paris, so ein bisschen. Du warst ja da.
Den Bierpinsel versuchen sie ja auch seit Jahren irgendwie wieder zu renovieren und zu eröffnen und dann kommt wieder ein neuer Betreiber rein, dann schafft er es irgendwie 2 Wochen und dann muss er wieder dicht machen und so. Das ist ein ewiges Jammerspiel, dieses super seltsame Gebäude.
Naja, ja, wolltest du was sagen?
Ja, ich war gerade so in Berlin Umland. Neulich hatte Elon Musk auf Twitter, also ich glaube, er war selbst, so eine, wie heißt das, architektonische Grafik gepostet.
Ja, von dem Supercenter oder
von diesem Supercenter, wie das heißt, in Brandenburg da.
Hyper.
Und da waren rundherum um diese Fabrik waren so Bäume mit gelben Blüten. Und da hat Stefan Niggemeier sehr lustig dazu getwittert, ob das Rapsbäume sind. Wer kennt sie nicht und so. Und da habe ich jetzt die Vorstellung gehabt, wie lustig das wäre, wenn die das Ding dahin bauen. Und das war in der Architekturzeichnung, Zeichnung war wirklich Raps. Und dann ist die Fabrik halt nur so super klein und nur so einen halben Meter hoch. Und das ist dann die große Tesla-Fabrik in Brandenburg.
Ich habe die Zeichnung auch gesehen und fand vor allem so ein bisschen fast schon arrogant, dass hast du auch darauf geachtet, Herm, dass die ganzen Autos drumherum alles so eine crazy Tesla Wegen sind und sie die da rumheizen. Also auch quasi, da ist so eine Autobahn, sieht man da oder so eine normale Straße und natürlich jedes Auto ist so ein Tesla. Habe ich auch gedacht so, ja, also in eurer Zukunftsvorstellung ist quasi alles eingetestlert, wie es aussieht. Aber der hat heute auch einen Tweet gemacht auf Deutsch. Ja, habt ihr das verstanden oder ist das, warum?
Das habe ich nur gesehen, weil Löffel getrendet ist.
Ja.
Weil er irgendwie gesagt hat, er kann doch nicht alleine mit dem Löffel essen oder so über sein
Baby. Aber warum?
Ja, soll wahrscheinlich so ein Wink Richtung dieser deutschen Fabrik sein, oder?
Ich glaube auch, dass der uns alle trollt, dass der nur so tut, als wäre, also der macht ja öfter mal so kleine Tweet, wie heißt das, so kleine, fast schon Rants, wo er dann 3, 4 hintereinander rausballert, die mega komisch sind so. Ich glaube aber, der trollt uns alle, für den ist es Spaß, glaube ich.
Ich dachte das auch, also mit dem Kindernamen, ne, wo ich so dachte, das ist doch einfach nur ein Gag, so. Aber alle haben das irgendwie direkt so, ja, der ist ja verrückt, wieder sein Kind, blablabla, und ich dachte so, nee, der macht einfach nur einen Gag mit seiner Frau, so.
Ich glaube, der hat das gesündeste Verhältnis zu Twitter, was man haben kann. Ich glaube, Nils kommt auch in die Kategorie. Ich hab's leider noch nicht, ich schaff's noch nicht, ich nimm's noch zu ernst. Man sollte Twitter einfach genauso nutzen, wie, ja, also so im Sinne von, dass man sich verinnerlicht, das ist einfach alles nur Quatsch. Es ist aber halt nicht zu provokativ, das ist auch scheiße, nur so ironisch alles, sondern einfach gar nicht drüber nachdenken so viel und es einfach, und sich eher dann, wenn dann irgendwie Leute wieder sich echauffieren, dann muss man das wegstecken können mit einem Grinsen, so im Sinne von, ey Leute, ist mal ganz ehrlich, es ist einfach nur ein Tweet, weißt du so? Das schaffe ich noch nicht. Ich glaube, Nils kriegt das von uns dreien am besten hin. Herm ist ja auch manchmal, bist ja auch manchmal genervt von Twitter, wenn du irgendwie Kachelmann-Gate.
Wegen so dummen Scheiß. Neulich hatte ich was, muss ich kurz ausholen.
Es ist immer, ja gerne.
Das ist schon länger her.
Herms Twitter-Stories.
Und das war zu der Zeit, da ist, wie war das nochmal, irgendwie auch von...
Irgendwas muss losgehen.
Ja, irgendwas muss losgehen, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja.
Nee, da war von SpaceX, da hatten die dann auch so die erste Mission vor ein paar Wochen und die, da fand ich die Raumfahranzüge von denen irgendwie uncool.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, das könnte ich da Lustiges zu twittern, dann habe ich einfach nur so nebenher irgendwie rausgetwittert, konnte gestern lang nicht einschlafen, weil ich die Astronautenanzüge so uncool finde. So, dann habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Und aber wenige Tage oder am Tag vorher ist das auch mit George Floyd in den USA passiert. Und der hatte nichts miteinander zu tun, klar. Und dann schrieb mich jemand an, von wegen, ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich konnte nicht einschlafen wegen der Sache mit George Floyd. Und dann dachte ich so, und da habe ich halt so ganz, ja, aber das ist, aber du solltest vielleicht nicht von einem Tweet auf alles. Ich habe erstmal geschaut, okay, was ist das für ein Mensch? Ich habe gesagt, okay, der hat öfters mit unserem Podcast zu tun, deswegen will ich ihn jetzt nicht so ab. abhauen da, keine Ahnung was, auch weil ich ja weil dachte, na gut, das stimmt ja auch irgendwie, ist irgendwie vielleicht ein bisschen unpassend, aber man kann es auch übertreiben so, weil ich habe ja da nichts Böses mitgewollt und habe das dann noch mal so geantwortet, aber der hat es irgendwie dann nicht verstanden. Er wollte mir einfach auslegen, dass ich irgendwie einfach böse Absichten habe und da irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, so einfach nur böse sein wollte damit und das und ja. Black Lives Matter quasi kleinreden wollte so. Und dann habe ich irgendwie dann später noch getwittert, irgendwie nachts oder so, keine Ahnung, weil mich das selber so geärgert hat, dass mich das mehrere Tage lang so in mir drin war irgendwie. Das hat mich einfach so geärgert, weil ich irgendwie dachte, nee, da wurde ich irgendwie missverstanden, irgendwie stand ich doof da,
ja, also, kenn ich.
Gefühlt.
Kenn ich.
Und dachte, jetzt haben vielleicht nur ein paar Leute mitbekommen, für mich hat es das total doof angefühlt. Und habe ich nochmal getwittert, ich weiß gar nicht, wie es genau war, aber irgendwie habe ich gesagt so, ich bin jetzt schon so lange im Internet, aber trotzdem habe ich irgendwie immer noch nichts gelernt. Es ist jetzt 4 Uhr nachts, ich kann nicht einschlafen, weil ich wieder Leuten geantwortet habe, weil ich jemanden geantwortet habe, der nur 3 Follower hat oder sowas. So nach dem Motto, normalerweise weiß man irgendwann, dass Leute, die immer nur trollen, die haben wenige Follower und so und dann weiß man das ungefähr. Was aber wiederum von vielen so aufgefasst wurde, als würde ich nur mit Leuten reden, die eine gewisse Followerzahl haben.
Was ja auch nicht stimmt. Die Endlosspirale auf Twitter.
Dann hat mir jemand angeschrieben, ab wie vielen Followern ist es denn okay? Und die hatte irgendwie 113 Follower und da habe ich geschrieben, ja, 112, so als Gag, dass sie quasi einen mehr hat als sie. Ne? Das wiederum haben alle Leute vollkommen ernst genommen, dann die dann wieder darauf reagiert haben und so. Und dann hat das, ja Hermann, also da hast du jetzt irgendwie ein, das war mal durch dieses Fettnäpfchen, das war jetzt mal echt doof von dir. Jetzt. Leute, das war echt so ein Tag, wo ich so mit Twitter wirklich abgeschlossen habe. Ich sagte, also, was ist denn hier los? Irgendwie.
Und Herm sitzt zu Hause, so die Hände vorm Gesicht verstreckt. Was ist denn hier los? Ja, genau.
Ja, aber das habe ich auch oft mit Twitter. Ich denke über Twitter auch oft, oh, meine Güte, Leute, ey, please, come on, irgendwie. Und habe auch schon ein paar Mal überlegt, meinen Account zu löschen. Und dann mache ich aber einfach, dann lass ich einfach ein paar Tage liegen. Kann auch mal eine Woche sein. Und dann kriege ich wieder so ein bisschen Lust oder lese wieder was Lustiges oder Interessantes und steige irgendwie damit ein und so. Ich habe mich auch, ich versuche mich auch größtenteils aus politischen Diskussionen rauszuhalten. Ich bin ja sehr politisch und mich interessiert das ja sehr, aber ich habe überhaupt gar keine Lust mehr, solche Sachverhalte auf Twitter auszudiskutieren. Und
dafür hast du ja Facebook.
Hab deswegen irgendwann, nee, das mache ich eher auf Insta, das mache ich eher in meinen Insta-Stories. Auf Twitter finde ich das völlig uninteressant mittlerweile, weil da, also ich habe fast nie irgendeine sinnvolle Diskussion auf Twitter miterlebt.
Ja. Nee, fast nie? Nie, come on. Also, das ist echt, es ist einfach so eine toxische Plattform. Ich denke mir auch manchmal immer noch, warum mache ich das jeden Tag immer mal wieder auf? Warum gehe ich überhaupt da rein? Warum baller ich da überhaupt Gags rein? Manche sind vielleicht gut, manche sind schlecht, aber eigentlich ist es so, dass ich auch gemerkt habe, selbst bei den guten Gags, die irgendwie dann so 2.000-3.000 Likes bekommen und irgendwie so die Runde machen, denke ich mir so, das füllt dieses Loch, was ich habe, echt gar nicht. Also ich merke da richtig so, also das gibt mir gar nichts. Keine Freude, kein Bestätigungsgefühl, kein irgendwas, sondern ich frage mich, warum mache ich das eigentlich? Also warum gebe ich mir das? Weil vor allem, wenn dann mal ein Gag nicht gut ist, ist immer das Gleiche, das Feedback, dann kommen Leute und machen ungefragt Ratings. Oh, 2 von 10, 5 von 7, ja, aber naja, komm Donny, das kannst du besser und so. Ja. Und ich denke mir immer so, Alter, wer bist du? Kenne ich dich? Nee. Und dann auch dieses Polizeiding, was ich ja irgendwann angefangen habe, beim Max Bierhals zu machen. Jetzt ist ja heute schon zum zweiten Mal erwähnt worden. Grüße gehen raus. Das ist ja so, weil wir uns kennen, weil wir befreundet sind. Und ich finde da, wenn er halt irgendwie meiner Meinung nach ein Solala-Gag macht, habe ich halt angefangen, dieses Polizei-Emote da zu machen. So, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ist auch egal, erzähle ich es nochmal. Das ist ja quasi unter Freunden, weißt du? Ist eine andere Prämisse, wenn ich dann sozusagen als auch jemand, der Gags schreibt, sozusagen sagt, naja, da machst du nochmal ran, so, ne? Und hat er das ja auch bei mir gemacht. Aber was ich halt nicht haben kann, ist, wenn es einfach jetzt so fremde Leute dann mich verlinken auf dem Tweet von Max und dann so ein Polizei-Emoji mal, dem ich so, nein, ihr seid nicht in diesem, weißt du, wir sind Freunde so. Aber das muss ich natürlich auch mitrechnen, weil natürlich wir haben viele Follower und dann bin ich auch in diesem, weißt du, was ich meine, dann ist in diesem komischen Zwiespalt so, ja, aber dann eigentlich sollte ich mich drüber aufregen, weil wenn du irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens bist, was man irgendwie mittlerweile so leider ist so ein bisschen, dann kannst du dich darüber nicht aufregen, aber es tut mich dann doch aufregen. Ich denke so, du hast nicht das Recht, diesen Emoji da zu machen, weil das ist ein Insider-Gag, war zwischen Freunden. Naja, aber ihr merkt schon, ja. Allein das, mega die Energieverschwendung, sich überhaupt darüber aufzuregen und damit jetzt 2 Minuten Podcast zu befüllen, die wahrscheinlich die Leute eh langweilt, aber es ist einfach eine weirde Plattform und es ist eigentlich nur toxisch.
Ich finde auch total, also ich war jetzt auch letzte Woche waren wir auf Hiddensee, auch so sehr entspannt an der See ein bisschen, auf einer kleinen Insel, und da habe ich auch, einfach weil ich keine Zeit und Lust dazu hatte, auch gar nicht auf Twitter nachgeschaut und sowas. Und das finde ich immer krass, weil, wie du schon sagst, auch weil so ein anderer Effekt ist ja auch, dass man auf Twitter jegliche Empörung mitbekommt, so, ne? Was nicht heißt, ich will so aktuelle Nachrichten so ausblenden, aber bei Twitter kriegt man so alles mit und das immer so vollkommen übersteuert, wie zum Beispiel das ganze Maskentragen-Thema gerade. Also ich glaube, neulich gab es irgendwie so eine Umfrage, dass irgendwie in Deutschland, ich glaube, 12% oder so sind gegen die Maskenpflicht oder so. Also eigentlich so ein kleiner Anteil, wo man sagt, nee, komm Leute, ihr macht es jetzt mal mit. Aber wenn man auf Twitter ist, hat man das Gefühl, die große Mehrheit ist dafür, keine Masken mehr zu tragen, und die tragen die nirgends und man muss die bekämpfen und das ist so schlimm alles. Und denkst du, was ist denn da mit euch los? Dass da werden so immer auch so, ganz oft aus so Kleinigkeiten, so riesen Empörungssachen gemacht, finde ich immer so. Hm.
Ja, so ist das irgendwie. Es ist eine schwierige Welt. Ich finde ja auch lustig, irgendwie erstaunlich oder interessant, dass ja gerade in diesem größten Kackjahr ever gefühlt, naja, oh, da auch schon wieder gefährlich, na, da kommen Leute an, ja, was ist mit 19, irgendwas, weiß ich nicht, 45 oder so, weißt du, so da, selbst bei sowas, dass man, und lustigerweise wollte ich genau auf das hinaus, dass man einfach irgendwie einfach so krass aufpassen muss, weil zudem, dass es ein Scheißjahr ist, kommt ja auch noch diese ganze sich ja anbadelnde Sache, die ja schon vor Corona angefangen hat, immer schlimmer zu werden, mit diesem Political Correctness und dass man immer aufpassen muss, dass man auch alles wirklich mit weibliche und männliche Form und am besten noch irgendwie Transgender Form sozusagen formuliert, weil sonst wird man gelyncht. Und
aber das ist ja nichts Schlimmes.
Nee, es ist nichts Schlimmes, aber es ist nur ich habe mir schon gedacht, als ich es gerade gesagt habe, das ist jetzt auch wieder gefährlich, aber ich finde einfach, es ist schon generell ein bisschen anstrengend geworden, irgendwie einfach mal irgendwas zu sagen im Internet, ohne dass irgendeiner immer einen Grund findet, dass man irgendwas falsch daran formuliert hat oder sowas. So, das finde ich schon ein bisschen anstrengend. Und dazu kommt noch dann, das Klima ist scheiße und Corona und so. Ach, mein Gott, komm, lassen wir das.
Ich bin ja auch
von uns dreien eher der Bauer in der Hinsicht, das weiß ich auch, aber das ist auch okay. Ich bin ja da eher, glaube ich, von uns dreien auf jeden Fall am allermeisten eigentlich das mehr verinnerlichen sollte und da an sich arbeiten sollte, sozusagen, da auch mehr Verständnis aufzubringen und auch ein bisschen sensibler sozusagen Sachen zu formulieren und so. Aber irgendwie in mir drin bin ich echt noch ein kleiner Assi, so, glaube ich, und ich krieg das dann noch nicht so gut auf die Reihe, aber ich arbeite dran, Leute.
Ich versuche auch mittlerweile immer korrekt zu gendern und krieg's auch nicht immer hin, aber ich finde es ganz interessant und ganz spannend und ich finde, das macht auch Spaß, sich sozusagen umzugewöhnen und irgendwie alle mitzumeinen, wenn man von Leuten spricht.
Ja, aber ich brauche alle 260 Zeichen für die guten Gags.
Ich finde das auch total spannend, wenn man sich versucht selber das so weil ich finde, was ja immer alle Leute denken, ist nur, ja, ich bin halt so, kann ich ja nichts ändern. Und nee, ist ja nicht. Es geht ja auch darum, dass man selber an sich realisiert, dass das irgendwie doof ist und dass man das ändern kann und so. Und wie du auch sagst, Nils, finde ich das auch irgendwie so spannend, sich da selber so das anzutrainieren und sowas. Zum Beispiel habe ich in dem anderen Podcast, wo ich noch bin, wo es so um gute Nachrichten geht und sowas, mit der Co-Moderatorin Veronika Rieger, und als wir uns das erste Mal getroffen haben, ist mir aufgefallen im Gespräch, dass sie quasi das Gendern so mitspricht und dass sie das zum Beispiel ZuhörerInnen sagt, also mit dieser bewussten Pause und sowas. Und als ich das erste Mal gehört habe, fand ich das irgendwie weird, dass das komisch klingt. Aber je mehr ich das dann so verinnerlicht habe, umso mehr versuche ich das jetzt auch immer zu sagen, weil das eigentlich auch gut ist, diese Pause, weil man das dann so bewusst wahrnimmt, dass da halt alle eingeschlossen sind und sowas. Ja, das fiel mir gerade noch zu
ein. Und ich finde es auch immer krass, wenn Leute das so drauf haben, ja. Also und das so völlig normal in ihren Redefluss benutzen, ja. Da bin ich immer total beeindruckt, weil da kriege ich dann immer so dieses, oh, das will ich auch können. Da kriege ich da die Motivation her, mir zu versuchen, das anzugewöhnen. Aber ich finde, ich habe auf Twitter irgendwie, glaube ich, so einen Weg entdeckt, damit mit dieser Plattform irgendwie klarzukommen, indem ich wirklich einfach nur noch Sachen schreibe, die ich interessant oder lustig finde. Ja. Und ich mache ja auch regelmäßig so Threads, wo ich dann so ganze Alben irgendwie kritisiere und oder irgendwie den Leuten zeige oder so. Und das ist echt so, also das ist mittlerweile wirklich so 90% meines Twitter-Outputs. Das ist wirklich einfach so eine Sachen, die ich gerade in dem Moment interessant finde.
Ja, du hast so eine kleine, wie so eine kleine Ecke, du hast so eine Bastelecke, Nils Bastel. Ja, genau. Aber ich muss jetzt eine Frage noch zu dem Gendern stellen und so. Also ganz ehrlich, weil, und ich finde, man muss, ich gehe jetzt mal, sag vorweg, so, ich bin jemand, der glaube ich, also der da auch vielleicht besser werden will, aber ich kann nicht anders umher und deswegen frage ich euch einfach, deswegen nicht falsch verstehen, auch an die Zuhörer da draußen, ich will ja einfach nur lernen, so. Mhm. Weil ich tatsächlich euch mal fragen will, glaubt ihr denn wirklich, dass es allen Frauen oder je nachdem so wichtig ist, dass man, und das ist glaube ich bei mir innen drin so, das kann ich noch nicht so richtig verstehen, aber ich will es verstehen, weil ich glaube, wenn ich es verstehe, dann kann ich es auch besser verinnerlichen, weil momentan, sage ich euch ehrlich, habe ich noch nicht so das vollste Verständnis dafür, dass es so unfassbar wichtig ist, dass man immer innen und so das so formuliert, und ich will, warum ist das denn so? Also weil ich habe auch mit vielen Frauen darüber schon gesprochen und so, und fast alle sagen, ja, das ist mir scheißegal, aber ich weiß, natürlich gibt's Leute da draußen, denen es wichtig ist, und ich will einfach nur die Frage in den Raum stellen, warum ist das denn so mega wichtig? Weil fühlt man sich dann wirklich explizit ausgegrenzt oder ist das, also ich verstehe es nicht so ganz.
Ich glaube, die Idee ist nicht, das zu machen, weil es jemandem gefallen könnte, sondern die eigene Überzeugung zu entwickeln, ich möchte gerne so sprechen, dass alle gemeint sind. Und Usus ist es seit Tausenden von Jahren, seitdem die Sprache erfunden wurde, dass man immer nur die männliche Form nennt. Mhm. Und die Hälfte der Weltbevölkerung ist nun mal weiblich. Und dann gibt es, also nicht die Hälfte, sondern es gibt ja noch Sachen dazwischen, non-binary etc. Aber jetzt grob vereinfacht gesagt, ist die Hälfte der Weltbevölkerung weiblich. Und die werden einfach sprachlich nie mitgemeint, weil man immer nur von der männlichen Form ausgeht, was an der jahrelangen Zementierung der Macht des Patriarchats, also es ist eine so große politische Dimension, aber selbst wenn man die weglässt, hat man die einfach über die all die Jahre nie mitgemeint, wenn man Sachen ausgesprochen hat, wenn man immer nur die männliche Form nimmt, weil Frauen halt eben nicht männlich sind. Und deswegen hat sich bei mir sozusagen, nachdem ich mich dann auch mehr mit diesem Thema beschäftigt habe, der Gedanke verfestigt zu sagen, ich will, also mir geht's einfach nur darum, dass ich irgendwie fair alle anspreche, wenn ich alle ansprechen will und eben nicht nur die Pimmelträger anspreche. Und
ja, aber ist das nicht okay, weil ich merke schon, ich will das eigentlich nur lernen. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht wie ein Vollbauer rüber. Gut. Aber ich zum Beispiel, vielleicht ist es auch dann mein Denken und dann kommt das, was Herm gesagt hat, ins Spiel. Darum, es geht ja nicht darum, was ich denke, sondern dass man halt mitdenkt an andere, was die davon halten. Aber ich kann nicht umherzudenken, wenn ich zum Beispiel als Beispiel mal aus der Luft gehe, keine Ahnung, auf Twitter sowas schreibe wie an alle Zocker, habt ein geiles Wochenende oder so. Für mich ist damit ganz klar, dass alle damit gemeint sind. Also weiblich, whatever. So. Aber dann finde ich's, weiß ich nicht, ist es dann so nötig, dass ich sag an alle ZockerInnen schönes Wochenende oder verstehe ich da was falsch?
Es zwingt dich auch keiner, das zu machen, so, ne? Aber es ist halt schon cooler, wenn du es machst, weil du dann quasi alle damit meinst, weil du könntest ja auch schreiben an alle ZockerInnen und dann auch sagen, damit alle sind gemeint, aber machst ja nicht, so, sondern doch die männliche Form, weil das einfach so eine Gewohnheitssache ist, ne? Und es ist halt es ist ja keine Pflicht oder sowas, weil viele tun immer so, als wäre das so eine Pflicht, dass man das machen muss. Nee, es ist einfach nur nur was, womit man halt irgendwie, weiß nicht, sondern einfach, also ich finde es auch total spannend, wie Sprache sich halt weiterentwickelt, weil ja in Deutschen das nochmal so ein bisschen kompliziert ist mit den ganzen Geschlechtern und sowas. Aber ich finde auch, so wie Nils die Motivation hat, habe ich das bei mir auch, dass ich einfach mit dem, was ich sage, einfach alle ansprechen möchte, so. Und weil ich,
Ja, dir ist ja Elon Musk wichtiger als George Floyd, also ich meine, du kannst dir gar nicht
mehr. Das stimmt. Nee, weil ich finde es auch mal interessant, weil als Mann ist das ja auch, also finde ich, kann man das, ist das eh so immer so eine doofe Ausgangssituation, weil wir sind ja irgendwie so privilegiert, uns kann das ja halt egal sein, so, ne? Aber dann denke ich mir immer so, wie wäre es jetzt zum Beispiel für dich, wenn du immer als Podcasterin angesprochen wirst, so, würdest du dich auch komisch fühlen irgendwie? Du würdest zwar sagen, ja, okay, eigentlich ist mir egal, aber irgendwie fühlt es komisch an.
Ja, ich glaube, ja, da ist schon was dran, glaube ich, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, bei mir schwimmt auch so ein bisschen mit rein, dass ich ja fast immer dieses Gefühl habe, was du auch hattest, was du beschrieben hast vorhin, Herm, dass sich das belastet, weil du falsch wahrgenommen wirst durch einen Tweet oder sowas. Und ich glaube, deswegen haben ja viele Leute immer gesagt, dass ich mich so oft rechtfertige und sowas. Ich glaube, das rührt halt daher, dass mir, glaube ich, unverhältnismäßig wichtig ist, im Vergleich jetzt vielleicht zum Durchschnitt, dass ich also korrekt wahrgenommen werde sozusagen. Also, dass ich, wenn ich eine Aussage tätige oder sowas, dass die Leute auch, ich fühle mich dann wahnsinnig oft schlecht und belastet mich, wenn dann jemand das falsch interpretiert und dann aber so darstellt, als hätte ich es so und so gemeint. Ich es aber ganz anders meinte. Mhm. Und deswegen fühle ich mich oft gerade mit diesem Männerthema, glaube ich, zu Unrecht persönlich angegriffen oder irgendwie angesprochen, wenn halt gerade, wenn Feministen oder sowas so alle Männer über einen Kamm scheren so. Und ich weiß, da bin ich, das darf man nie machen, mache ich auch nicht, weil um Gottes Willen, aber versteht ihr, was ich meine? Ich denke da manchmal, aber ich bin ja nicht so. Aber da muss man sich einen Schritt zurückgehen und sagen, ja gut, aber du bist jetzt einfach auch nicht hier angesprochen, Donny, sondern es geht, weißt du, wie ich meine? Also, es ist ein ganz, ich red mich hier im Kopf und Kragen, habe ich das Gefühl.
Ich verstehe, was du meinst. Das habe ich so auch ganz oft in so Diskussionen erlebt, also mit mir selber, dass ich gesagt habe, dass ich gemerkt habe, dass ich in so einen Verteidigungsmodus gehe, weil ich sage, nee, aber ich bin ja so nicht, ich denke nicht so, ich handle nicht so, ich verschicke keine Dickpics oder was auch immer. Ich mache sowas nicht. Warum schert ihr mich jetzt mit über einen Kamm? Aber das darf man einfach, glaube ich, nicht persönlich nehmen, weil es geht dann einfach um das Gros, das das macht. Ja. Und wenn man dann nicht dazugehört, dann hört man einfach zu und lernt.
Genau.
Und auch wenn es gibt ja auch Leute, die sagen so, ja, jetzt wollen plötzlich die Feministinnen wollen jetzt plötzlich, dass sich alles nur noch um die Frauen dreht und so.
Ja.
Und selbst wenn es so wäre, wir haben ja irgendwie jetzt diese Gesellschaft über 2000 Jahre lang auf dem Rücken der Frauen aufgebaut, dann wäre es auch zum Beispiel völlig gerechtfertigt, wenn Frauen sagen würden, so, ihr haltet jetzt mal alle die Fresse, wir machen jetzt mal, weil ihr habt nämlich bis jetzt wirklich nur Scheiße gebaut und ihr haltet jetzt mal alle schön die Füße still und wir übernehmen hier das Ruder.
Das wäre eine gute Szene.
Das wäre völlig okay. Das wäre völlig gerechtfertigt. Und nicht mal das wollen die ja. Die wollen ja einfach Gleichberechtigung. Die wollen ja, dass das Wort gleich viel wiegt und so. Und deswegen finde ich irgendwie, wenn man dann ein Innen dazu schreibt und damit aber wirklich alle mitmeint, ist so quasi das Mindeste, was ich machen kann. So und gefühlt.
Ich denke auch mal, also wenn man sowas macht, wie jetzt nur diese kleine Sache mit den Geschlechtern und Geschlechtersternchen und keine Ahnung was, da ist es mir wichtiger, dass sich Leute eingeschlossen fühlen, als die Leute, die sich dann darüber aufregen, die das irgendwie denen dann mit den Augen räumen, weil dann denkst du, ja, komm, du bist mir eh egal, also wenn du so einen Quatsch machst. Und man kann, also bei dem Thema oder auch jetzt, das ist mir auch das letzte Mal sehr bewusst geworden durch diese ganze Black Lives Matter Sache, um da jetzt noch mehr durcheinander zu bringen, dass man einfach nie genug zuhören kann und lernen kann und nie genug darüber lernen kann, wie privilegiert man eigentlich ist. Als weißer Typ irgendwie mit einem okayen Einkommen und sowas, da gibt es so viele Sachen, die man irgendwie noch lernen kann. Und dann denke ich mir so, wenn es jetzt an mir liegt, ein bisschen was in meiner Sprache zu lernen, dann ist das überhaupt kein Opfer, was ich irgendwie machen muss im Vergleich zu, was andere irgendwie machen müssen und so.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht mit eurem okayen Einkommen, aber ich bin rich. Ich bin rich.
Ich wollte noch eine Sache erzählen, die mir gerade eingefallen ist. Ich habe nämlich zuletzt von Elon Musk geträumt. Das war super weird, weil in diesem Traum irgendwie, ich kam irgendwie gerade so aus Disneyland oder Disney World oder so und er stand so davor und wollte gerade rein. Und dann habe ich ihn da gesehen, dann bin ich zu ihm hingegangen und dann habe ich zu ihm gesagt, es wäre doch mega witzig, wenn wir zusammen so ein Selfie machen würden, weil die Leute 100% alle denken, dass wir Brüder wären. Und der war irgendwie so, das ist irgendwie weird, Nils. Und ich so, nee, das funktioniert, das ist mega cool und so. Und da habe ich so versucht, mit ihm selbst zu machen, aber dann bin ich auch immer so, dann habe ich das Handy so weggehalten und dann haben wir beide nie in den Bildausschnitt gepasst und dann musste ich die Hand so verkrampfen, um an den Auslöser zu kommen und so. Und er war schon so mega abgefuckt, so er so, ja, dauert das noch lang und so. Und dann kam Maria und hat gesagt, komm, ich mach das. Und hat uns dann fotografiert. Und dann ist er aber so voll drauf eingegangen, fand es plötzlich voll cool. Also, ja, lass mal beide hier so die Mütze so falsch rum und so, dass man wirklich denkt, wir wären Brüder. Und dann machen wir hier so einen Check und so, wie den so Brüder machen und so. Und dann ist er so mega abgegangen, dann habe ich dann mit ihm so voll die Fotosession gemacht. Und er fand es sau witzig, hat gesagt, ey, tag mich auf jeden Fall und ist dann irgendwie gegangen. Und ich hatte diese Fotos und dann bin ich aufgewacht. Also es gibt nicht mal eine Albtraum-Sache oder so oder
voll
das Ende oder so.
Hat er auf Deutsch mit dir geredet?
Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, wahrscheinlich, aber es war super seltsam.
Wie lustig.
Naja, Jungs, ich würde sagen, mit diesem seltsamen Traum entlassen wir die Hörer heute einfach.
Apropos
auch mal.
Hörer, ich habe HörerInnen.
Hörerinnen meine ich natürlich.
Wie gesagt, auf Hiddensee, was ich dabei sehr lustig fand, war, ich habe einen Morgen, Yoga am Strand gemacht, wie weit ich das an. in mir ruhender Mensch bin. Und was sehr lustig war, danach habe ich eine Mail bekommen, beziehungsweise meine Frau, dass die Yoga-Lehrerin sich die ganze Zeit gewundert hat, woher sie meine Stimme kennt, stellt sich raus, dass sie gerne Gästeliste Geistermann hört. Deshalb liebe Grüße an Marie, Yoga-Lehrerin. Wenn ihr mal Yoga am Strand machen wollt, meldet euch bei Marie, ich glaube, Kliefert in diesem Sinne. Wir haben die coolsten HörerInnen der Welt.
Jetzt denke ich die ganze Zeit nur an Fest und Flauschig, dieses Yoga-Lehrerin vom Olli, das ist wirklich fantastisch, das kann ich echt empfehlen tatsächlich. Ich habe jetzt ein bisschen auch angefangen, ich bin da ein bisschen Spätzünder, aber ich habe auch mal angefangen, die zu hören. Und dieses Yoga-Lehrerin, das hat halt der Olli geschrieben quasi für die beiden und die lesen das vor und das ist wirklich, und ich glaube eine Spezialfolge haben die gemacht, die ist einfach, da ist alles zusammen, kann man also sich auch anhören, wenn man jetzt nicht Fest und Flauschig viel hört, genau wie ich halt, und ich habe wirklich sehr, sehr viel gelacht, es ist wirklich, wirklich gut, ich bin ja, Olli und ich haben eine innere Verbindung seit ein paar Jahren und ich bin großer Fan von ihm. Das kann ich echt empfehlen, die Yoga-Lehrerin, das ist eine super witzige Kurzgeschichte, die halt Jan und Olli dann vorlesen und die haben noch ein paar andere prominente Stimmen sozusagen, ich glaube, wie heißt sie nochmal, die mit Schwein, nee.
Was, Schwein?
Jana Palaske.
Mann, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, egal, ihr werdet schon rausfinden, einfach mal.
Schwein? Esther Schweins, oder?
Nee, eben nicht Esther Schweins, Mann, so eine Moderatorin, ist glaube ich auch Autorin, hat eine tolle Stimme, rötliche Haare. Mann, jetzt weiß ich's nicht.
Sorry, warte, du kannst nicht so bei Musiksachen fragen. Anders können wir nicht.
Warte, ich guck kurz. Ich sag's jetzt kurz, weil sonst
ich muss ich. Das so von diesem mit Schwein noch so.
Katrin Bauerfein. Wie kam ich denn jetzt auf Schwein?
Katrin Bauerfein.
Die hat doch gar keine rötlichen Haare. Ja,
ich glaube, Esther Schweins, doch, die hat doch so rötliche Haare, oder nicht? Ja. Bjarne Mädel ist auch dabei. Egal, keine Ahnung, ich wollte es einfach mal empfehlen, weil ich es einfach lustig fand. Vielleicht findet ihr es ja auch lustig. So. In diesem Sinne, Freunde.
So, liebe Leute, wenn ihr das hier gerade auf Spotify hört, schnell rübergehen und Susi hören.
Ah.
Und da sind auch Donny und Herm dabei. Ich bin auch dabei, Maria ist auch dabei und noch so ein paar andere Leute, Bastian Pastewka und so. Nur coole soll euer Schaden nicht sein. Was?
Nur coole Leute.
Und ich würde auch sagen, ihr haut rein, wir hauen rein, alle hauen rein. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.
Alles klar. Tschüss, Leute.
Ciao, bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Der Podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.